Ne, wir haben ja gerade eben gesagt, es wird immer eine Zahl von unter 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist korrekt, aber es ist Augenwischerei und das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn nur die Zahl vor dem Komma, die 21 Millionen, wurde begrenzt. Die Zahl nach dem Komma, so wie es bei einer Fiat-Währung ist, bei der Fiat-Währung hast du 2 Stellen nach dem Komma und vielleicht 5 Stellen an der Börse, aber das war's. Ja. Der Bitcoin ist nach dem Komma unendlich. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Apfel und den darfst du nur 10-mal teilen. Dann ist das Kleinste, was du bekommen kannst, das Zehntel eines Apfels. Aber stell dir mal vor, du könntest einen Apfel unendlich teilen. Ja? Und weil Äpfel eben rar sind, wird der Apfel, also ein ganzer Apfel, wird zu teuer. Dann holst du dir halt nur einen halben. Der wird aber zu teuer. Und dann gehst du bis auf ein Zehntel runter und dann ist eben der Wert begrenzt. Wenn du aber in der Nachkommastelle unendlich bist, ja, dann kannst du ja eine 6., 7., 8., 10., 11. Stelle und das immer so lange teilen, bis irgendjemand da ist, der es sich leisten kann. Also damit ist doch sogar ein einziger Bitcoin unendlich. Also sogar schon ein halber, ein Zehntel, ein Tausendstel Bitcoin kann man so weit weiter, ein Milliardstel Bitcoin kann man so lange weiterteilen, dass die ganze Welt davon hat. Und diesen 100 Billiardsten Teil eines Bitcoin, der kann dann 100 Euro kosten. Verstehst du? Das ist Bullshit.
Das ist Bullshit. Unglaublich, unglaublich. Das Panzerknacker-Syndrom.
So gut.
Was ja, meinst du, woher kommt das? Woher? Wir sind schon mittendrin.
Ah, wir sind schon mittendrin. Nice. Ja, da glaubt man, dass die Frau Francis, wie auch immer sie heißt,
Coppola oder so ähnlich, ja,
was Neues entdeckt hat. Und der liebe Panzerknacker, der weiß das schon seit Monaten, sogar seit Jahren, dass man Bitcoin unendlich zerteilen kann und somit ist es nichts wert. Ein Milliardstel Bitcoin kriegst du dann immer noch um 100 Euro und es ist alles nichts wert. Also die Fiat-Mathematik ist stark.
Ja, aber ich frage mich ja ernsthaft, woher dieser Gedankengang eigentlich kommt. Weil ich meine, das ist ja klassische Prozentrechnung im Endeffekt, ne? Es ist ja ist jetzt nicht irgendwie, dass das
ist ganz einfach.
Höhere Mathematik wäre.
Man hat eine Pizza und wenn man einfach nur ein paar Leute einladen will, dann zerteilt man die Pizza einfach in kleinere Stücke und alle dann satt. Das ist ganz, ganz einfach.
Ja. Weil ich muss sagen, das Bild von Peter McCormack war auch ziemlich geil. Wo er aus eine Pizza 8-mal geteilt hat und 16 Stücke da hatte. Aber, ja, nee, aber mal ganz ehrlich, also was ist das Problem? Was ist das Problem bei dieser Rechnung? Was ist daran so schwer? Weil ich meine, es ist ja nicht nur der Panzerknacker und die Francis Coppola, das ist ja auch noch, das zieht sich ja quer durch die Bank. Also ich meine, wie viele diese Woche mit diesem Argument gekommen sind, dass Bitcoin nichts Geld ist, weil es unendlich nach dem Komma teilbar ist.
Auch Peter Joseph vom Zeitgeist-Film und noch ein paar andere. Ja, die Bitcoin-Kritiker werden immer schwächer und immer schwächer, weil ich glaube, die ganzen schlauen Leute, die wirklich probieren, das Ding ernsthaft zu kritisieren und zu zerreißen, die werden am Ende dann Bitcoiner. Und jetzt bleiben nur noch die mit Bruchrechnungen schon Probleme haben. Über.
Ja, aber ich so, fand's auch geil von Adam Beck, der Kommentar. Kleiner Tipp, probier's mal mit Prozentrechnung.
Furchtbar. Wahnsinn. Was haben wir denn für Folge?
Wir haben Folge Nummer 64 hier beim toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Ja, und heute genau, mit Gigi und mit Daniel.
Super Start in die Folge mit unserem guten alten Freund, dem Panzerknacker, der das ganze Prozentrechnen schon lang geknackt hat, bevor das jetzt Mainstream wurde auf Bitcoin-Twitter. Was war das eigentlich für eine Folge, als wir den Panzerknacker hatten?
Die Folge 21 tatsächlich auch.
Unglaublich, unglaublich.
Die großen Weiten des Bitcoins oder so ähnlich hieß es. Die Weiten des Bitcoins.
Ja, und jetzt sind wir eben.
Welche Folge Blockzeit 64. haben wir damals? Genau, welche Blockzeit haben wir damals geschrieben? Ich weiß noch, du hast gesagt, wir beschreiben die Blockzeit.
Müsst ins Archiv schauen. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Blockzeit 663726.
Ja, cool.
Und die Blöcke sind gewaltig voll. Also eben, Preis geht nach oben, neues All-Time-High, jeden Tag neues All-Time-High. Ich glaube, seit dem 22. oder so weg, 22. Dezember, 22.000 US-Dollar, 23. Dezember, 23.000 US-Dollar.
Jeden Tag.
Jetzt haben wir den 30. Wir sind, glaube ich, auf 28. Aber ich glaube, bis zum 27. und 28. hat sich das so durchgezogen. Jeden Tag so eine schöne 1000er-Candle nach oben. Das ist so der Adventkranz und Christbaumschmuck vom Bitcoin, jeden Tag eine 1000er-Kerze, eine grüne.
Stimmt.
Und, ja, mal schauen, wie das so weitergeht. Ich habe schon gemeint, wenn es nichts nützt, dann müssen wir einfach den Dezember erweitern und der Dezember hat einfach 5000 Tage in Zukunft. Es muss einfach so weitergehen.
Dann, ich hoffe ja, dass die Blöcke bis zum Wochenende wieder leer sind, weil da werden sie dann wieder voll werden. Da kommen wir gleich noch, glaube ich, zum Thema. Aber bevor wir das machen, vielleicht erstmal nochmal, ich habe mal in die Shoutouts reingeschaut. Und zwar haben wir einen Shoutout drin. Der hat auch deutlich mehr bezahlt, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Also jetzt die notwendigen 50.000 Satoshis. Müssen wir, glaube ich, wir müssen dann nächstes Jahr irgendwann mal die Preise anpassen. Oder es wird halt wirklich einfach dann immer teurer in Euro, in Euro gerechnet. und zwar ein Shoutout von stand nicht bei, aber der Shoutout heißt der Hyper Bitcoinized Kalender 2021 ist jetzt versandkostenfrei mit Bitcoin-Zahlung und / Gewinn, habe ich nicht ganz verstanden, und BTC-Sticker. Verkäufe, genau, Verkauf ist bei Piaro.de. Kennst du die Seite?
Nein, kenne ich noch nicht. Ich glaube, es ist so gemeint.
Ich habe noch nicht drauf geschaut.
Ich glaube, es ist so gemeint, dass bei BTC-Zahlung bzw. BTC-Gewinn, also bei Bitcoin-Zahlung und Bitcoin-Gewinn, der Gewinn der Bitcoin-Sticker wird an den 21 Shoutout gespendet. Ich glaube, so war das gemeint.
Ah, so war das. Das macht Sinn. Weil wir spenden natürlich die Satoshis weiter an ein Open-Source-Projekt, wenn wir die nächsten Millionen Satoshi zusammen haben. Wir sind schon relativ weit. Wir sind jetzt bei 1,8 Millionen insgesamt. Die ersten Millionen Satoshis haben wir ja schon gespendet. Ich glaube, bald sind wir so weit, dass wir die zweite Million Satoshi spenden können.
Ja, also wir haben ja quasi schon eine kleine Circular Economy und am Ende bekommt ein Developer im Bitcoin-Ökosystem etwas zum Essen. Das ist so das Ende der Circular Economy bei uns. Wir schieben uns die Satoshis hin und her, bis irgendjemand sich dann ein Steak davon kaufen kann, oder? So was in der Richtung.
Genau. So, dann. Ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt für nächstes Jahr, ne, Gigi? Ich meine, das ist jetzt der Start der vierten Staffel heute.
Ja, ganz genau.
Der vierten Staffel.
Und wie letztes Mal schon angekündigt, das war ja der Jahresrückblick, das All-Time-Heihnachten. Und da haben wir schon angekündigt, 2021 wird natürlich das Jahr des Bitcoin werden. Und wie man jetzt schon sieht und wie viele, die uns wahrscheinlich jetzt gerade zuhören, merken, das Telefon klingelt alle 10 Minuten, alle DMs sind voll, bei WhatsApp bimmelt es nur noch so rein und jede Tante, jeder Onkel und jeder Schulkamerad, von dem man seit 5 Jahren oder 10 Jahren nichts mehr gehört hat, die melden sich langsam und meinen, ja, du bist doch dieser Bitcoin-Typ und kannst mir nicht da was erklären oder helfen oder sonst irgendwie. Ist jetzt eine gute Zeitpunkt zum Kaufen.
Du hast doch die letzten 5 Jahre auf Social Media die ganze Zeit über Bitcoin gepostet.
Genau. Bevor du dein Facebook-Profil gelöscht hast. Die letzten 20 Stimmt. Posts waren über Bitcoin. Nee, aber ich glaube, da geht es eben Bitcoiner sehr, sehr ähnlich. Und uns wird es wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Und deswegen wollen wir etwas stärker euch, die Bitcoin-Maximalisten, die 21 zuhören und bei uns im Chat abhängen, involvieren. und hätten auch eben gern euer Feedback, was euch besonders gut gefällt, was wir verbessern können. Und wir werden mal sehen, wie der Masterplan der Dezentralisierung weiter verläuft, weil gestartet haben wir das ja zu zweit und sind ziemlich schnell drauf gekommen. Also mein Plan von Anfang an war ja, mich komplett weg zu dezentralisieren. Und
das schaffst du eh nicht, Gigi, dafür hast du viel zu Spaß da dran. Den Spaß lässt du dir garantiert nicht nehmen.
In die Richtung. Also ich glaube, wir haben das mal bequatscht und wir bräuchten zum Beispiel allein schon irgendwas, was in die Richtung von, ich sag mal, einer Putzfrau im Chat nahe kommt. Also Moderatoren, solche Sachen in der Richtung. Ja, weil alles, was irgendwie mit Shitcoins zu tun hat, hat im Chat nichts verloren.
Ganz genau.
Zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das Problem, was wir sicherlich sehen werden nächstes Jahr, ist, dass wir auch einen Haufen Newbies auch sehen werden. Ne? Also Neuzuläufer im Podcast, Neuzuläufer in der Community, das wird wahrscheinlich massiv zunehmen nächstes Jahr. Ich meine, wir sind natürlich von der Zielgruppe her sehr speziell auf die Bitcoiner ausgerichtet, die schon was tiefer im Kaninchenbau drin sind, die sich auf dem aktuellen Stand halten wollen, die unsere Freunde sein wollen. Du hast das mal so schön gesagt, wir sind quasi auch die Freunde von Marty, Band, auch wenn er es noch nicht weiß. Also wir wollen auch gerne wissen, wenn wir eure Freunde sind, also sagt uns da Bescheid. es ist davon auszugehen, dass natürlich ein Haufen Newbies reinkommen und natürlich auch der ein oder andere Shitcoiner sich bei uns verirrt und da sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen und dafür Ordnung halten und natürlich auch unsere kleine, feine Community, die dann vermutlich wachsen wird, was wir auch nicht verhindern werden können, auch vielleicht auch nicht verhindern wollen, da sollten wir zumindest schauen, dass es dann so verläuft, dass sich alle auch wirklich wohlfühlen.
Ne? Ja, absolut. Also ich glaube, wir wollen das auf keinen Fall verhindern, dass die Community wächst und ich glaube, es gilt einfach zu sehen, wie schlimm es wirklich wird und wo die Reise hingeht und vielleicht müssen wir es einfach etwas aufsplitten in mehrere Chatrooms, sowas in Richtung oder mal schauen, was da passiert, weil es sind jetzt schon ein paar hundert Leute und generell in Telegram, sobald es dann auf die 1000 zugeht, wird es sehr schnell sehr unübersichtlich.
Ja, also ich schaffe momentan nur noch 50% der Nachrichten. Ja,
keine Chance, ich habe schon lange aufgegeben. Also wenn ich nicht getaggt bin in irgendwas, keine Chance.
Aber ja, genau. Und dann haben wir ja noch das Thema, dass ihr auch nächstes Jahr mehr Mitglieder aus der Community auch hier im Podcast mithören werdet, in den Mittwochsfolgen. Auch da ist der Gedanke, euch stärker zu involvieren. Und wir haben ja auch einen Newsfeed gestartet, sehr erfolgreich bisher. Ich glaube, da ist irgendwie so alle zwei Wochen mal ein Post im Newsfeed drin. Das wäre natürlich auch schade, wenn der da vor sich hergammelt. Und viele, viele spannende Links werden ja auch in der Community schon geteilt. Ich denke, da können wir uns auch nochmal überlegen, wie wir es mit dem Newsfeed-Strategie angehen. Aber genau, für das Thema Newsfeed, Community-Administratoren oder auch wenn ihr sagt so, hey, ich fühle mich dazu in der Lage, auch mal bei so einem Podcast mitzumachen, meldet euch einfach bei uns, ja, meldet euch bei Fab, bei Markus, Gigi, Mia, Dennis, lasst uns einfach darüber sprechen und dann finden wir für alles die richtige Lösung beziehungsweise die richtige Möglichkeit, wo ihr helfen könnt. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen.
Jo, absolut. Also wir sehen einfach, für uns sind manche Dinge kaum zu organisieren sozusagen, weil jeder hat nebenher noch einen Fulltime-Job und da gehen sich gewisse Dinge einfach nicht aus. Und wenn es da einfach eine zusätzliche Person noch gibt, die sich zum Beispiel um den Newsfeed kümmert, da wäre uns schon viel geholfen. Also wenn es da Interesse gibt, wir wollen eben quasi einen No-Bullshit-Bitcoin-Newsfeed machen, der sich auf deutschsprachigen Content hauptsächlich konzentriert. Und wenn man sowieso, also wenn einem langweilig ist und man sowieso nichts anderes tut, als Bitcoin-News zu lesen den ganzen Tag, dann meldet euch. Wir suchen Verstärkung.
Ja, letzte Folge dieses Jahr, Gigi. Letzte Folge, es ist auch irgendwie der vorletzte Tag in diesem Jahr.
Ja,
letzte Folge. Es sei denn, wir müssen den Dezember tatsächlich noch verlängern um 5000 Tage. Aber gehen wir davon aus, das wird nicht passieren. Und bevor wir zum Ausblick, also wir haben uns ein paar Gedanken gemacht zum Ausblick 2021, aber bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich auch wieder ein paar News aus der Community und aus dem Tech-Umfeld. Und ja, ich glaube, das gehen wir einfach mal durch. Also das Erste, was mich besonders gefreut hat, ist, dass ein, ich würde schon fast sagen, neues Masterpiece von Parker Lewis veröffentlicht wurde. Und zwar hat er diesmal über die große wie kann man das eigentlich auf Deutsch übersetzen? Die Monetarisierung, das wäre dann die Demonetarisierung sozusagen. Ne? Mhm. Ja, das heißt, auf Englisch heißt es The Bitcoin is the great Definancialization. Und in dem Artikel geht es grundsätzlich darum, dass halt die ganzen, oder das Bitcoin dazu führt, dass halt das monetäre Premium, was halt in Gütern wie Aktien und Immobilien und so weiter drin ist, durch Bitcoin halt entsprechend, das monetäre Premium sozusagen gesenkt wird, bis halt komplett verschwindet und sich in Bitcoin überträgt. Auch wieder genial geschrieben. Ich habe es bisher noch nicht im Detail gelesen, sondern nur überflogen, aber das, was ich bisher gelesen habe, wieder erste Klasse, so wie man es von Parker Lewis gewohnt ist.
Ja, das ist eben auch Teil von der Gradually Then Suddenly Serie. Also wer da noch nicht alle gelesen hat, davon sollte er heute jetzt sofort damit anfangen. Pause drücken beim 21 Podcast, sofort auf Unchained Capital, auf ihr Blog gehen und Gradually Then Suddenly von Parker Lewis lesen. Sind viele großartige Stücke dabei.
Oder wenn man es auf Deutsch lesen möchte, ein paar davon sind auch auf Deutsch übersetzt im Aprico Media Blog.
Jo, danke an Fab und alle anderen Übersetzer. Jo, ja, jetzt ist ja bald wieder soweit. Ne? Am 3. Jänner, ja. Proof of Keys. Proof of
Die Keys Blöcke müssen leer werden.
Auf uns zu. Dieses Mal ein besonders teurer Proof of Key Day. Also wenn man noch irgendwie irgendwo was auf einer Exchange rumliegen hat, es geht darum, das abzuziehen. Wobei, man muss auch sagen, es ist nicht mehr ganz so tragisch, wie es mal war, wenn man sich die Graphen ansieht von Glassnode, die HODL-FOMO-Graphen. Ich glaube, wir haben sie letzte Woche auch schon erwähnt oder vor zwei Wochen. Es sieht so aus, als würden alle Bitcoin kaufen und sowieso alles abziehen und in Cold Storage legen. Also das hat sich ziemlich stark geändert. Trotzdem Proof of Keys von Trace Mayer ins Leben gerufen, um eben wirklich sicherzustellen, dass deine Bitcoins dir gehören und auch auf den Exchange da keine Rehypothecation passiert, dass die nicht da irgendwie ein Fractional Reserve Banking System betreiben. Und Trace Mayer ist ja berühmterweise untergetaucht, verschwunden, verstoßen worden, wie auch immer.
Der hat aber auch nichts mehr getwittert seitdem, ne?
Überhaupt gar nichts. Aber der hat, krass. Weißt du das überhaupt? Der hat ein Buch geschrieben, How to Disappear oder so ähnlich heißt es, oder How to Vanish. Das kann man mal googeln.
Ernsthaft?
Ja. Der, also ich
danach möchte, oder davor? Das,
davor. Also ich glaube ja, dass das ein ganz raffinierter Move war, zumindest die Gelegenheit am Schopf zu ergreifen und einfach zu verschwinden. Wenn man schon ausgestoßen wird von der Community, dann ist das doch eine super Gelegenheit, um komplett von der Bildfläche zu verschwinden und sich
oder
auf irgendeiner Insel dann niederzulassen.
Oder er hat das tatsächlich gewollt gemacht, dass er quasi von der Community geächtet und geslayt wird, um dann verschwinden zu können. das würde einiges erklären.
Ja, absolut.
Genau, aber es ist auf jeden Fall geil zu sehen, dass halt auch Ideen, die halt wirklich wichtig und sinnvoll für den Space sind, halt auch ohne den Initiator weiter erleben. Vor allem, wenn der Initiator sich einen Fehltritt erlaubt hat und von der Community geslayt wurde. So getreu nach dem Prinzip Slay your heroes, but don't slay the heroes' ideas, ne?
Das ist auch cool zu sehen. Ich habe eben diesen Bitcoin-Quotes-Bot, also bitcoin-quotes.com ist eine Seite von mir, wo ich ein paar Zitate von Bitcoin dann zusammengesammelt habe. Und es gibt einen Twitter-Bot, der die periodisch raustweetet. Und es ist auch ein Zitat von Trace Mayer dabei, wo er meint, Bitcoin ist eine monetäre Innovation, die einmal pro Generation vorkommt oder sogar einmal alle eben paar tausend Generationen so irgendwie. Und als Trace Mayer verstoßen wurde, nachdem er Mibblewimble geschillt hat und zu einem Shitcoiner wurde, hat niemand diesen Tweet geliked. Immer wenn er rauskam, so jeden, alle paar Tage, ein Like, zwei Likes, drei Likes. Und langsam, inzwischen haben sich die Bitcoiner wieder erholt und der Tweet bekommt wieder eine normale Like-Ratio. Also nur anhand von den Bots sieht man schon, dass der Twitter-Hive-Mind, der Bitcoin-Hive-Mind Trace Mayer zumindest zu einem gewissen Grad verziehen hat und zumindest sein altes Zitat wieder liked. Also das finde ich immer super, dass man sowas in den Statistiken sieht. Jo, wir haben noch News aus Indien. Und zwar in Indien gibt es jetzt den ersten Move, absolut jede Bitcoin-Transaktion zu besteuern. Und zwar wollen die eine 18% Steuer einführen. Ich wollte es nur mit aufnehmen und auch erwähnen, weil das ist was, das wird höchstwahrscheinlich überall irgendwie probiert werden oder auf uns zukommen. Also das, ich sage nicht unbedingt, dass es Sinn macht. Ich sage nicht, dass es enforceable ist, also dass man das irgendwie leicht auch durchziehen kann als Staat. Das ist so ähnlich wie jegliche Bargeldtransaktionen zu besteuern. Wie willst du das machen? Ich meine, wenn es von Exchanges weggeht oder auch zu Exchanges hin, dann klar, da ist KYC dahinter, da kann man das sehr viel leichter enforcen. Aber echte Peer-to-Peer-Payments, da wird das wohl schwer werden und muss man natürlich auf Freiwilligkeit und Self-Reporting und so weiter plädieren. Und das fällt im Fall von diesem indischen Gesetz unter eine ganz normale Goods and Services Tax. Also ich fand es auch interessant, wie das klassifiziert wird, weil es ist ja pro Land und pro Jurisdiktion immer unterschiedlich. Was ist Bitcoin eigentlich? Oder wird es behandelt wie Grundbesitz? Wird es behandelt wie Geld? Wird es behandelt wie irgendwelche anderen
Goods and Services Assets?
Und es kann sich eben niemand so wirklich ganz darauf einigen, was Bitcoin eigentlich ist. Auch zu Recht, weil niemand genau so wirklich weiß, was Bitcoin eigentlich ist und Bitcoins ja eigentlich gar nicht wirklich existieren. Und ich finde es immer spannend, wenn Bitcoin irgendwie auf Gesetze stößt oder Gesetzesmacher stößt und was die sich so überlegen. Und da gilt es auf jeden Fall, die Augen und Ohren offen zu halten, was da noch auf uns zukommen wird.
Ich meine, 18% ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie eine geringe Steuer, ist ja schon ordentlich. Und man könnte sich fast vorstellen, dass das auch der Gedanke dahinter besteht, halt so das Thema Bitcoin oder Kryptowährungen so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Gab ja schon vor 2 Jahren, oder 3 Jahre ist es, glaube ich, schon her, dass in Indien Bitcoin sogar komplett verboten wurde. Ne? Mhm. Ja, da haben sie gemerkt, funktioniert nicht. Funktioniert mal nicht. Jetzt versuchen wir es mal mit besteuern.
Genau. Es ist gebannt und dann wieder nicht und dann wieder gebannt. Das ist so ähnlich wie in China. Da hat es eine Zeit gegeben, alle 3 Monate wurde Bitcoin gebannt oder irgendwas wurde gebannt, Mining wurde gebannt, alles wurde gebannt und dann wieder doch nicht. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also in Amerika scheint mir ja der Wind komplett gedreht zu haben, das sieht es mir so aus. Also da sagen sogar diejenigen, die sich mit der Gesetzeslage beschäftigen und die teilweise auch im Kongress sitzen und so weiter, dass niemand vorhat, Bitcoin zu bannen. Also das war, glaube ich, vor 1-2 Wochen einmal eine Aussage von einem hohen Repräsentativen dort, dass eben keiner will Bitcoin bannen, weil jetzt ist es so verschränkt auch schon mit dem Aktienmarkt und mit Firmen und mit anderen Investitionsportfolios. Also das Letzte, was irgendwie die Amerikaner machen wollen, ist dann irgendwie die Zahlen vom Stockmarket nach unten zu pushen. Und somit kannst du Bitcoin schon gar nicht mehr bannen und das haben sie eben auch gar nicht vor. Aber wie gesagt, ein steuerlicher Eingriff und ein Self-Custody-Eingriff wird eventuell in den nächsten Jahren kommen oder zumindest, ich nehme an, dass es probiert wird, das durchzupushen.
Ja, der erste Gesetzesentwurf wurde ja auch schon am 23.12. online gestellt und da geht es quasi darum, dass halt, wenn Beträge über umgerechnet $3,000, also ab $3,000 aufwärts, von einer Full-Custody-Wallet auf eine Self-Custody-Wallet übertragen werden, dann muss quasi, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber da muss quasi der Name und die Adresse des Empfängers angegeben und gespeichert werden bei dem Custody-Dienstleister, wo die Transaktion weggeht oder auch die Transaktion ankommt tatsächlich. Ja, von Custody zu Custody sind es übrigens $10,000. Das heißt, wenn man von einer Custody-Wallet zu einer anderen Custody-Wallet schickt, dann müssen wohl beide Custody-Wallets vom jeweils Gegenüber die Adresse und den Namen haben, vom Empfänger oder vom Sender, wenn halt dort Transaktionen stattfinden.
Aber was ich so lustig finde, ist, dass das einfach immer nur im Optimalfall irgendwie funktioniert. Weil Bitcoin funktioniert einfach anders. Und das kann auch eine Multisignature-Wallet sein und die gehört 20 verschiedenen Leuten in 20 verschiedenen Ländern. Und was gibst du dann an? Es kann auch eine öffentliche Wallet sein und niemand weiß, wem die gehört und niemand hat die Private Keys. Sagen wir Ben's Key oder irgendein Street Art, also ein Straßenkünstler hat einen QR-Code, was eine Wallet darstellt. Niemand weiß, wer er ist, niemand weiß, wer dahinter steckt. Und alle überweisen auf diese Wallet. Was gibst du dort an? Ich meine,
Und was machen wir mit Lightning? Was ist da mit
ja,
Lightning?
ist ja
Hallo?
auch eine Two of Two. Also es ist, du könntest eben direkt einen Channel öffnen, du könntest direkt eben in eine Multisig überweisen, du könntest direkt die Finanz- und Gesetzkonstrukte, die es aus der Legacy-Welt gibt, die passen einfach nicht auf Bitcoin. Und somit, es ist
Sind wir
alles
mal ganz
irgendwie.
ehrlich, also ich meine, dann sende ich halt zuerst auf meine Safe-Custody-Wallet, auf meine eigene und sende es von da aus weiter. Dann hast du auch kein Problem mehr. Ich glaube, das ist halt so das Problem. Die versuchen da jetzt irgendwie so ein bisschen zumindest Kontrolle irgendwie oder Herr der Situation zu werden, Kontrolle zu gewinnen und werden auch in dem Fall wieder realisieren, so, nee, es funktioniert nicht. Ich meine, Coinbase hat natürlich jetzt dazu aufgerufen, das ganze Thema zu kommentieren und zu boykottieren, im großen Stil. Weil klar, es ist natürlich eine enorme Belastung für Coinbase, aber sind wir mal ganz ehrlich, also den einzelnen Nutzer interessiert das eigentlich herzlich wenig am Ende.
Ja, also es ist jetzt eben noch ein großer Nothing-Burger, weil auch das mit dem Limitbetrag unter 3000 Dollar für die meisten User, da schaut man einfach, dass man unter die 3000 Dollar bleibt und wenn man 300.000 Dollar rausüberweist, macht man halt 100 Transaktionen. Und keine Ahnung, also es
Ja,
ist
oder ich
alles
sage einfach, das ist meine
irgendwie.
Wallet, hallo? Das ist meine eigene Wallet, wo ich es hinsende. Wer kann das
Ja, klar.
nachvollziehen?
Ja, wie gesagt, man wird sehen, wie sich das noch entwickelt. Es bewegt sich auf jeden Fall etwas in diese Richtung und an dieser Stelle würde ich jedem raten, darauf Acht zu geben, wenn man sich mit CoinJoin wohlfühlt, so viel wie möglich Coin zu joinen, wenn man sich mit BISC oder HODL-HODL oder anderen Peer-to-Peer-Exchanges wohlfühlt, immer wieder da mal KYC-freie Satz sich zu besorgen und dann muss man sich mit dem ganzen Blödsinn nicht auseinandersetzen und ja, mal einfach beobachten, wo das hinführt. Meiner Meinung nach wird relativ schnell das alles irrelevanter werden, wie die meisten Leute glauben, weil ich glaube, dass mit Lightning und einfach den Higher Layer Solutions, die absolut kommen werden müssen. Ich meine, schau dir nur den Mempool zurzeit an. Da würde einfach viel wegfallen, weil wenn du per Default nur Tor Nodes hast und per Default nur Onion Routing hast, wie das in Lightning der Fall ist, dann wie willst du irgendwie irgendwas enforcen? Also das ist dann schon lächerlich, da irgendwelche Gesetze zu entwerfen.
Ja. Wir werden sehen. Also ich
Wir werden
meine,
sehen.
grundsätzlich komplett verbieten in den USA ist, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt wirklich unmöglich. Da bin ich aus dem Rabbit Hole runtergegangen, nachdem ich deine 21 Lessons gelesen habe. Und zwar hast du es, glaube ich, auch da drin geschrieben, dass Bitcoin ja eigentlich nichts anderes als Sprache ist und die freie Äußerung von Sprache in den USA nicht verboten werden kann. Und da bin ich tatsächlich mal ein bisschen tiefer das Rabbit Hole runter an der Stelle und dachte mir so, ja, kann man das wirklich so durchsetzen? Und tatsächlich gibt es da auch viele Anwälte, die auch Bitcoiner sind. Und sobald halt Bitcoin-Verbot in den USA irgendwie auch nur ansatzweise irgendwo aufkommen würde, das sofort im Keim ersticken können mit Hilfe des Grundgesetzes.
Genau, also in Amerika gibt es eben das First Amendment, also das erste Grundgesetz, das auf freie Meinungsäußerung pocht. Also das ist quasi das Grundgesetz, auf dem Amerika gegründet wurde. Das Wichtigste ist die freie Meinungsäußerung. Und was es zu verstehen gilt, ist, Bitcoin ist nur Text, wird immer Text bleiben und jeder Teil von Bitcoin ist Text. Der Quellcode ist Text, der Programmcode, der ausgeführt wird, ist Text, Transaktionen sind Text, Blöcke sind Text, Proof of Work, Puzzle ist Text, alles ist Text. Absolut alles ist Text. Und wenn du willst, kannst du jede Funktion von Bitcoin und Bitcoin auch an sich, den Code von Bitcoin und alles ausdrucken, in ein Buch drucken und publishen auf Amazon. Und bei den ersten Crypto Wars, wo es eben um die Ammunition Laws ging, also Military-Grade Encryption, starke Verschlüsselung, war klassifiziert als eine gefährliche Waffe sozusagen. Und wenn du Kryptografie-Algorithmen exportiert hast, exportieren heißt einfach über die Landesgrenze bringen, dann warst du gleichzusetzen mit jemandem, der Atomwaffen schmuggelt, mehr oder weniger. Und die Leute haben sich da dann insofern gewehrt, dass sie eben PGP und andere Verschlüsselungsalgorithmen, die eben klassifiziert waren als starke Verschlüsselung, auf T-Shirts gedruckt haben, in Bücher abgebildet haben. Und so wurde auch dann das vor Gericht gewonnen, dass da einfach der Angeklagte mit einem Buch vors Gericht ging und sagt, hier ist der Quellcode von der starken Verschlüsselung, hier ist der Quellcode der Waffe, das ist einfach nur ein Buch. Und wollt ihr jetzt wirklich den Buchdruck verbieten, die freie Meinungsäußerung verbieten, wir leben immer noch in Amerika und so weiter und so fort. Bei Bitcoin ist das genau gleich, also es ist haargenau gleich. Deswegen glaube ich, dass in Amerika ganz Grundlegendes nicht verboten werden kann. Aber die Gesetzesgeber sind ja auch findig und finden da immer wieder irgendwelche Schlupflöcher und Wege hintenrum, das irgendwie zu verbiegen und anders zu argumentieren. Man sieht das auch mit Netzneutralität zum Beispiel, dass wir haben ja eigentlich schon noch Netzneutralität, aber doch nicht ganz so irgendwie, keine Ahnung. Und da gilt es schon noch vorsichtig zu sein. Und auch im Rest der Welt, es gibt sonst nicht so starke Gesetze, die für eine freie Meinungsäußerung sind. Also in Österreich und Deutschland gibt es ja die Wiederbetätigungsgesetze zum Beispiel, dass wir haben keine freie Meinungsäußerung, wir haben keine freie Sprache. Es gibt gewisse Dinge, die mit dem Holocaust verbunden sind, die man nicht sagen und nicht wiederholen darf. Und im Endeffekt landet man im Gefängnis, wenn man gewisse Sprache äußert. Also bei uns sind da die Grundgesetze etwas anders. Und da wird man sehen, in welche Richtung das noch geht. Aber ganz, ganz generell, ich glaube eben in unter Anführungszeichen den freien Nationen in den ersten Weltländern der westlichen Welt, wird es schwierig werden, da groß einzuschreiten, weil der Schneeball, der da ins Rollen gekommen ist, der ist jetzt einfach schon zu groß. Und jetzt haben wir eben zum Beispiel auch so Leute wie dann in Amerika den Russell Okung, der NFL-Player, der schon seit Ewigkeiten ein Bitcoin-Fan ist und ein Bitcoiner ist und auch hinter der Bitcoin-Is-Konferenz steht und schon sehr lange ein ausgesprochener Maximalist ist, würde ich sagen. Also ich habe ihn noch nie über irgendwas anderes reden gehört. Und der sagt jetzt schon seit über einem Jahr, pay me in Bitcoin, pay me in Bitcoin, pay me in Bitcoin und hat eben einen guten Verdienst. Also er verdient nicht wenig als Football-Superstar. Und der wird jetzt in Bitcoin bezahlt. Also
über einen Umweg, ne?
Über einen Umweg, ja. Nicht ganz direkt noch, aber dank, dank Jack Mellers Lightning Strike nimmt er jetzt, ich glaube, er nimmt die Hälfte von seinem Salary, oder? Und steckt es einfach quasi direkt, er macht Auto-DCA mit seinem Salary über Strike. So kann man das verstehen. Aber es ist, die Werbetrommel ist sehr gut gerührt worden und ganz viele scheinen da jetzt auf den Zug aufzuspringen und wollen auch in Bitcoin bezahlt werden, weil sie einfach natürlich die auch teilhaben wollen an der Number-Go-Up-Technologie. Und anscheinend hat Jack Mallers eben jetzt schon eine Warteschlange von mehreren Großverdienern und Superstars, die das genauso machen wollen. Und ich glaube einfach eben nicht, dass man da irgendwie dann großartig sagen kann, jeder, der ein Bitcoiner ist Schwerverbrecher und macht nur illegale Sachen, wenn du die NFL-Superstars da schon auf der Reihe hast und auch eben so Leute wie Jack Mallers oder eben auch Jack Dorsey und eben natürlich auch GigaChat, Michael Saylor und so weiter und so fort. Der Zug der Illegalität ist, glaube ich, schon gefahren.
Ich meine, es ist natürlich am Ende, es ist schon noch eine Frage, wie entscheidet sich die Masse gegenüber Bitcoin? Weil wenn die Masse, also sagen wir, wenn 80% der Gesellschaft sich gegen Bitcoin entscheidet, irgendwie zu dem Entschluss kommt, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt und das ist, glaube ich, was in den USA, in Europa, ohne Scheiß, ich garantiere dir, wir werden das nächstes Jahr in Europa, werden wir das massiv sehen, dass dieses Game Bitcoin ist schlecht für die Umwelt massiv gespielt wird, weil wir sehen es jetzt gerade schon, die EU spielt darauf an, dass man halt vorsichtig sein muss, was für Finanzprodukte man verwendet und dass man sich schlecht fühlen soll, wenn man halt Finanzprodukte verwendet, die nicht aus dem Green Finance Pool sozusagen kommen. Was das genau bedeutet, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber in Europa gehört man wirklich zu einem schlechten Mensch, wenn man nicht Green Finance supportet. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, weil wenn man sich überlegt, hey, irgendwie in der Gesellschaft kippt das Thema halt ins Negative, dann könnte tatsächlich ein Verbot gar nicht mal so unwahrscheinlich sein, auch auf breiter Ebene, oder man wird auch geächtet dafür. Aber wenn man sich jetzt wieder in die USA anschaut, halt die ganzen großen Unternehmer, die Geschäftsführer, über Michael Saylor quasi konvertiert und dann selbst halt aus, sprechen sich positiv für Bitcoin aus, dann halt die NFL-Spieler, die halt wirklich auch eine breite Masse erreichen, ne? Und halt wirklich auch ein Gehör haben. Wenn das halt so weitergeht, stimme ich dir voll und ganz zu. Also dann ist der Zug abgefahren. Da kann halt auch in der Gesellschaft kippen, was möchte. Du wirst halt niemals eine Mehrheit erreichen mit solchen Sprachrohren.
Ja, absolut. Und was wir brauchen, um den ganzen Energy-Fad ein für alle Mal auszulöschen, ist einen jungen, motivierten schwedischen Bitcoiner, der sich Greta Thunberg angelt und einfach sie überzeugt, dass Bitcoin Green Technology ist. Und sobald Greta dann einmal vor der UN steht und meint, Bitcoin ist gut für die Umwelt und setzt Energie, die sonst nur gestrandet wird frei und brennt eben das Überschussgas von den Ölfeldern ab und so weiter und so fort, dann haben wir gewonnen. Wir müssen nur Greta zu Bitcoinerin machen, dann ist alles gut.
Oder wir brauchen eine Greta Thunberg als Bitcoin, also beziehungsweise eine neue Greta Thunberg, die aus dem Bitcoin-Umfeld kommt. Das ist natürlich so eine Reichweite nochmal zu generieren, wird natürlich schwierig. Da musst du schon richtig auf die Kacke hauen. Aber vielleicht gibt es da jemanden. Vielleicht gibt es da jemanden, der halt so auf die Kacke hauen kann, gerade 15 Jahre alt ist oder 14 Jahre alt ist und halt einfach mal die Welt hinter sich bringen kann.
Greta wird nächstes Jahr schon, Moment, ich glaube 18, 17. oder?
18 sogar, krass.
2003 geboren, also Jänner 2003. Krass. Also schau, 3. Jänner 2003, Proof of Keys Day, also wenn das kein Zeichen ist.
Okay, du hast mich überzeugt. Okay, wer von euch angelt sich die Greta?
Ja, irgendein deutsch-schwedischer Staatsbürger. Da geht's los.
Aber ja, wo wir gerade über die USA sprechen, ne? Sorry, was meinst du?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin da voll bei dir. Also wenn das mit der Mainstream-Adoption so weitergeht, dann glaube ich, wird Bitcoin so schnell nichts im Weg stehen. Und das sieht man eben auch an den ganzen Investmentfonds, die jetzt eben aufspringen. Ich glaube, da wolltest du überleiten, richtig?
Ja, genau. Nämlich auf SkyBridge Investment verwaltet aktuell 9,3 Milliarden US-Dollar. Und die haben einen Bitcoin-Fund aufgesetzt, der auch bereits 25 Millionen eingesammelt hat und in Bitcoin investiert hat und soll noch deutlich mehr werden. Ich glaube, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich glaube, der ist noch nicht ganz approved, liegt gerade bei der SEC vor für Freigabe, aber trotzdem sind schon 25 Millionen investiert worden. Aber das Spannende ist eigentlich, die Firma selbst, also SkyBridge Investment selbst, hat bereits, und das mussten sie auch dann veröffentlichen im Zuge des Antrags, 182 Millionen direkt in Bitcoin investiert. Und was auch faszinierend ist dabei, ist halt der Gründer, der Scaramucci oder so ähnlich heißt er, ist, also ich kannte ihn jetzt nicht, also klar, der Name, den habe ich schon ein paar Mal gehört, vor allem in Bezug auf eine Konferenz. Und das finde ich ganz faszinierend. Ich wusste nicht, dass er der Initiator ist, aber die Konferenz ist mir sehr im Begriff, und zwar die SALT Conference. Kennst du die?
Ja, schon gehört auch in Bezug auf Investments. Es gibt ja sogar einen Salt Shitcoin, der sich, glaube ich, diesen Namen.
Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Ja, den kriegen wir schon noch eine Klage an den Hals. Nee, aber die Salt Conference ist tatsächlich eine der wichtigsten und größten Finanzkonferenzen in den USA, wo wirklich halt wirklich alle großen Investoren und auch Leute aus der Politik entsprechend über Finanzthemen sprechen. Und wenn man sich überlegt, der Scaramucci jetzt Bitcoiner, kann man uns vorstellen, was mit der Salt Conference passiert.
Jo, es ist wirklich arg, was da gerade passiert zurzeit. Also es kommen eben so viele große Player gerade und springen auf den Bitcoin-Zug auf. Somit an die ganzen Normalsterblichen da draußen,
die dazu. Die bekommen das alle gar nicht mit, ne? Das ist ja krass, das muss man sich mal vorstellen.
Die Satoshis, die ihr jetzt loswerdet, werdet ihr nie mehr wiederbekommen, niemals zu dem Preis. Also weil ich sehe das so quasi, der Price Floor, den wir bis jetzt hatten, der wurde von so verrückten Leuten wie von uns gesetzt, die einfach Auto designen, die kaufen und so weiter und so fort. Das waren noch keine richtig großen Player in Bitcoin. Wenn du jetzt Investmentfonds hast, die mehrere Dutzende von Milliarden an US-Dollar und Euro verwalten und die wissen, was sie tun. Die YOLOn auch nicht mit einer Milliarde direkt in Bitcoin. Die werden genauso die sehen, die werden nicht probieren, den Markt zu verschieben. Die werden genauso probieren, strategisch zu kaufen und zu akkumulieren. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass einfach der Price Floor von Bitcoin sehr viel höher wird. Und ich glaube, es wird auch eben weitergehen wie bisher. Wir werden einen FOMO-Cycle haben und es werden auch Firmen und auch Fonds und wieder Retail und alle anderen rein FOMOen und wir werden absolut crazy overshooten.
Und das werden wir uns, glaube ich, gleich nochmal in der Vorschau für 2021 näher anschauen.
Ja, ich werde da nochmal drauf eingehen, aber weil ich höre das immer wieder von alten Freunden, die geniale Ideen haben, da irgendwie Swing zu traden oder irgendwie, jetzt verkaufen und dann, wenn es runter crasht, auf 2000 wieder einkaufen. Wenn du an den Preis denkst und wenn du auf den Preis schaust, dann machst du schon den ersten Fehler. Du solltest nur auf deine Sets schauen und nur sicherstellen, dass die Zahl der Sets stetig wächst.
Einfach kaufen, kaufen, kaufen. Vielleicht gibt es eine Ausnahme irgendwie, da kommen wir später auch nochmal drauf, nächstes Jahr, wo man vielleicht mal das Kaufen aussetzen kann. Nein. Aber ansonsten einfach kaufen. Nein! Ansonsten einfach kaufen. Aber das ist ja krass, wir sind ja jetzt tatsächlich schon so in so einer Phase, wo der Normalsterbliche da draußen, der jetzt auch nicht mehr unbedingt viel von Bitcoin hört, nicht mitbekommt, der nicht unseren Podcast hört, der da nicht tiefer reinschaut, der bekommt ja auch gar nicht mit, was da gerade alles passiert und wer da alles in Bitcoin reingeht, weil in den Mainstream-Medien liest man immer noch super wenig darüber. Da kommt mal irgendwie so eine PayPal-News und dann kommt mal irgendwie, okay, Square hat jetzt irgendwie ein bisschen was in Bitcoin investiert. Aber so die richtig großen, also das, was wir hier mitbekommen über Twitter, das der Mainstream hört da ja nichts von.
Ja, absolut. Und ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu den SkyBridge Investment News. Die Präsentation, die da eben von SkyBridge auch erstellt wurde und geshared wurde, die gibt auch ein paar Prognosen ab. Und ich habe sehr schmunzeln müssen. Ich habe ja schon öfter erwähnt, was meine Prognose ist für einen Hyper-Bitcoinization-Event, also wann ich glaube, wann man so ungefähr von Hyper-Bitcoinization sprechen kann. Und das ist immer 2029, das sage ich jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren. Und in dieser SkyBridge-Präsentation auf Slide Nummer 12 haben sie diese Adoption-S-Kurve und wo wir jetzt sind, also wir sind bei ungefähr 10%, etwas unter 10%, wie man sieht, also ich meine, in Amerika sind wir bei ungefähr 10%, das ist noch ganz am Anfang von der S-Kurve. Und wenn die große Adoption-S-Kurve bei ungefähr 90% ist, dann meinen sie eben, ist die Adoption abgeschlossen und ihre Projektion ist 2029.
Yes!
Also ich fühle mich sehr bestätigt.
Die haben viel von dir gelesen. Ja.
Ich glaube auch, die haben einfach meine Tweets genommen und da reinkopiert. Und nur um das nochmals zu wiederholen, meine Prognosen, die kommen 100% Bauchgefühl, also wenn sie sich auf das verlassen, dann gute Nacht. Aber eben, Bitcoin ist ja auch eine self-fulfilling prophecy. Also wenn die Memes nur stark genug sind, dann wird es auch passieren. Also ich glaube auch an, ich glaube wirklich, also ich bin davon überzeugt, ich kann dir nicht mal genau erklären, warum, aber 2029, da ist das meiste dann passiert.
Viele sind sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich stimme mit dir überein und ich kann das, glaube ich, ganz gut erklären mittlerweile, weil ich habe mir auch viel Gedanken dazu gemacht. Aber also klar, es bleibt wahrscheinlich trotzdem Bauchgefühl. Nee, aber ich meine trotzdem, also was ich eben noch sagen wollte, ist ja, wenn man sich das mal überlegt, so der Normalsterbliche, der halt jetzt von diesen News nichts mitbekommt und vielleicht noch irgendwie sagt so, hey, ich habe halt da mal 30.000 Euro rumliegen auf dem Sparkonto, die ich ungern investieren möchte, die ich halt einfach nur sparen möchte und irgendwann realisiert so, ja, ach krass, Bitcoin ist ein viel besseres Sparobjekt als der Euro, gehe ich mal rein. Ja, keine Chance mehr, in Bitcoin zu bekommen. Ne? Also ich meine, dann kriegt er vielleicht einen halben oder ein Viertel oder sowas, ja. Aber der Zug halt, einen ganzen Bitcoin zu bekommen, der verlässt halt wirklich tatsächlich gerade zumindest für den Normalo, gerade den Bahnhof.
Ja, ich glaube, also ich habe das schon vor dem Crash im März behauptet, dass der Zug quasi schon abgefahren ist, weil es kommt auch immer darauf an, was ist für dich ein Normalo, oder? Die meisten Leute haben überhaupt gar kein Geld auf der Kante liegen. Also wirklich
so. In Deutschland schon. In Deutschland schon. Ja, die jüngere Generation nicht so, aber gerade die ältere Generation, die hat schon.
Aber eben, es kommt darauf an, welche Demografie, welches Land und so weiter und so fort. In Amerika gibt es die bekannte Statistik.
In Amerika sieht es anders aus, klar.
Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber über die Hälfte. 80% verschuldet. Ja, das sowieso, das kommt ja noch dazu, oder? Aber die haben nicht mal $400 auf der Seite liegen. Also da ist sowas wie eben ein Beinbruch. Ja,
weniger oder ein als null, ne? 80% haben weniger als null auf der Seite.
Aber du kannst ja auch Schulden haben und trotzdem noch etwas Bargeld haben. Aber es ist so, die meisten sind wirklich extrem permanent an der Grenze. Und falls irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dann heißt es gute Nacht quasi. Aber ja, also jetzt, wo wir bei fast 30.000 sind, also wer hat schon 30.000 Euro über oder $30.000 über, um einfach mal so sich einen Bitcoin abzugreifen? Nicht sehr viele
Leute. Nicht mehr viele, sogar, ja, das stimmt.
Sogar auch in Deutschland, wenn du es hast, wärst du nach wie vor verrückt genug und hat die Überzeugung, das durchzuziehen. Also für die meisten ist es ja immer noch. Naja, dann, keine Ahnung, vielleicht vorsichtig mal eben
100 Euro in den C reinstecken, genau. Genau,
und dann mal ein halbes Jahr warten, deswegen. Falls ihr solche Leute kennt, am besten immer zwingen, einen Auto-DCA-Auftrag wo einzurichten, also irgendeinen Auto-DCA-Service zu nehmen. Und die 100 Euro sind total okay, mach's aber einfach jeden Tag.
Hey, da habe ich eine andere Meinung, aber okay.
This is not financial advice, übrigens. Also das sollte klar sein. Ja, was haben wir denn noch? Ich habe gesehen von Hashrate, die haben übrigens auch einen coolen Mining-zentrischen Podcast, da kann man mal reinhören, ist natürlich Englisch, aber Hashrate beschäftigt sich eben nur mit Mining und das haben wir auch schon prophezeit, ganz, ganz am Anfang vom 21-Podcast, dass sehr bald die Zeit kommen wird, wo sich der Bitcoin-Space spezialisieren wird und wo eben man keine Chance mehr haben wird, dass man bei allen Themen überall mitkommt. Und wir sehen das jetzt schon, oder es gibt einige eigene Seiten, eigene Podcasts, die sich mit Lightning beschäftigen. Ich habe ja auch meine Bitcoin-Resources-Seite und da musste ich die Podcasts jetzt auch schon in Kategorien aufspalten, weil es inzwischen gibt es eben eigene Lightning-Podcasts, eigene Mining-Podcasts, Podcasts, die sich nur mit Industrie-News beschäftigen, Podcasts, die sich nur mit Bitcoin-Only-News beschäftigen und so weiter und so fort. Und von Hashrate gab es einen relativ interessanten News-Artikel, dass die Miner-Profitability wieder gestiegen ist. Also Minen ist jetzt wieder etwas profitabler, als es vor kurzem noch war. Es ist jetzt wieder ungefähr gleich profitabel, wie es im September 2019 war. Und sie erklären sich das so, also auf der einen Seite natürlich Number go up, somit Profitabilität von Mining go up. Das ist ganz einfach. Bitcoin geht durch die Decke, somit geht auch natürlich der Fiat-Income, also gemessen in Fiat, von den Minern durch die Decke. Du hast natürlich auch höhere Fees und so weiter und so fort. Mehr Aktivität, Mempool ist voll und ein Fee-Market bildet sich wieder. Und auch die Hashrate ist nach unten gegangen, somit ist das natürlich auch profitabler für Miner und die erklären sich die Verringerung der Hashrate höchstwahrscheinlich, weil es einfach eine Stromunterversorgung in China gab, also in der Sichuan-Provinz, wo es relativ viele Miner gibt. Und das fand ich auch noch super. Die haben eben gemeint, so Schätzungen zufolge sind zwischen 9,66 bis 37,4% von der ganzen Bitcoin-Hashrate in der Sichuan-Provinz. Und ich fand das spannend, weil das ist einfach. Genauer kann man es nicht sagen, oder? Das ist so, das ist schon eine krasse Spannweite. Das ist schon
eine gute Spannweite.
Irgendwas zwischen 9% und 37%, so ungefähr, von Hashrate ist dort. Und die hatten eben Stromzufuhrprobleme und da müssten die chinesischen Miner natürlich abschalten. Somit gibt es weniger Miner, somit geht die Difficulty nach unten und somit ist es für alle anderen dann profitabler.
Und das ist kein saisonales Event, sondern das ist tatsächlich ein dauerhaftes Event oder zumindest ein vorübergehend dauerhaftes Event, so wie es ausschaut, ne?
Ja, genau.
Also, wie ich es verstanden habe.
Nicht saisonal, sondern hat eben andere Gründe. Aber ja, das ist auch immer so eine Sache, oder? Wenn man da nicht in die chinesischen News tief eintaucht, dann ist es immer schwer zu sagen, was da in der Übersetzung verloren gegangen ist, oder? Mhm. Ob das auch alles wirklich stimmt. Wie gesagt, man kann dank dem Proof of Work-Protokoll, wie es aufgesetzt ist, nicht sagen, wo sind die Miner, man kann es alles nur ungefähr schätzen. Und ja, das sind eben so die besten Estimates, die wir haben. Ja, und dann, bevor wir zu den Technik-News kommen, kommen wir noch meiner Meinung nach zu den News der Woche.
Ja, absolut.
Na, was meinst du dazu?
Ich finde es geil, Also ich meine, vor allem also für mich als Non-Developer ist es natürlich ein Meilenstein. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mein Lightning-Node auf MyNode quasi zu backuppen und bei Umbrell zu importieren, Umbrell aufzusetzen. Aber sobald ich das mache, also ich freue mich schon drauf, bei Umbrell One-Click-Installer über den neuen App-Store einfach meine Lieblings-Apps zu installieren auf meinem Full-Node zu Hause mit einer geilen UI. Also ich meine, die Jungs, also muss ich sagen, die Jungs haben es echt, also die schaffen es wirklich noch, dass bei jedem zu Hause ein problemlos ein Full-Node stehen kann. Also ja, wenn also nicht so, wie dann, keine Ahnung.
Es ist absolut irre, wie gut das gemacht ist und wie gut das aufgezogen ist. Also Umbrell, ich habe es mir vor kurzem installiert, ich habe es aber dann wieder zur Seite gelegt, weil ich die SSD gebraucht habe. Ich werde das aber wieder reaktivieren. Ich wollte das eigentlich heute noch machen, kurz vor der Aufnahme, einfach um mir den Umbrell App Store anzuschauen. Habe es aber leider jetzt nicht mehr geschafft. Ich hoffe, dass ich das im Laufe der nächsten Woche mir reinziehen kann und dann auch etwas darüber sprechen kann im Podcast. Aber es ist so genial, dass einfach Umbrell hat jetzt eben den eigenen App Store und das ist quasi das gleiche Prinzip wie bei MyNode, nur noch eine offenere Variante. Also bei MyNode quasi, da kann das MyNode-Team diese Plugins hinzuschalten und bei Umbrell gibt es eben diesen App Store, wo quasi die Entwickler selber ihre Apps dann sozusagen reinstellen können und es ist im Endeffekt für den End-User das gleiche. Im Hintergrund passiert ein ganz kleines bisschen etwas anderes und was auch wichtig ist zu verstehen, das ist gleich wie auch, wenn du eine App installierst auf deinem Handy, das ist alles Zero Configuration, also du klickst einfach nur auf Install und das Ding läuft und zurzeit haben sie eben also jetzt im Umbrell App Store gibt es schon BTC Pay Server, Spectre Desktop, den BTC RPC Explorer, Sphinx Relay, Lightning Terminal, also für Lightning Loop In und Loop Out und ich bin mir nicht sicher, welche Version da dabei ist, weil beim Lightning Terminal ist eigentlich auch schon Lightning Pool dabei. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt mit integriert ist, aber falls nicht, wird es sicher auch bald kommen. RTL ist auch schon dabei als App, einfach eben mit One-Click-Installation und ThunderHub ist auch schon dabei. Und bald wird auch noch ein Lightning-Server für Blue Wallet kommen, Dojo wird kommen, Mempool Space wird kommen, dass man den Mempool Space auch selbst auf seiner Node hosten kann und LNBits wird auch kommen. Und das ist so ähnlich wie eben, wie gesagt, bei MyNode oder auch beim Raspberry Blitz gibt es auch diese Services, die man freischalten kann, nur eben auf extra extrem fancy und extrem extensible, soweit ich das verstanden habe.
Und also halt einfach für den Nutzer vor allem, ne? Dass du halt diese Experience, die du halt vom Smartphone her auch kennst, die du aus dem App Store her kennst, auch wenn du Mac hast, bist du halt, oder auch auf bei Linux halt, je nachdem, welche Implementation du verwendest, halt einfach One-Click-Install und dann ist halt die App installiert. Das ist, glaube ich, nochmal hier wirklich ein Quantensprung, dass vor allem jetzt jeder Developer einfach mit deren Framework, App-Framework hingehen kann, seine App selbst packagen, testen und halt in den App-Store submitten kann. Das ist schon eine geile Sache. Sie haben natürlich immer noch eine gewisse Kontrolle über den App-Store, muss man natürlich auch sagen. Das ist nicht komplett dezentralisiert, aber es ist, wie du schon sagst, ein deutlich offeneres Modell als jetzt bei Raspberry Blitz und bei MyNode, wo halt wirklich... wo du als App-Entwickler darauf angewiesen bist, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, dass sie es bei sich implementieren.
Ja, also bei Raspberry Blitz, da ist es auch meiner Meinung nach relativ offen, da kann man zumindest eben auch auf GitHub einen Pull-Request erstellen und das reinhauen. Bei MyNode ist es etwas anders, weil die haben nicht eine ganz offene Software-Lizenz, die haben eine Creative Commons Software-Lizenz, die nicht wirklich eine Free-Software-Lizenz ist und die haben eben auch das System dahinter, dass man einen Software-Key kaufen muss, damit man das wirklich mit One-Click installieren kann und so weiter. Also die haben so ein Software-Lizenz-Modell. Aber was du eben schon erwähnt hast, dieses Umbrell-App-Framework, das kann man sich auch auf GitHub mal reinziehen und durchschauen, vor allem wenn man ein Entwickler ist, wie das funktioniert. Die verwenden eben Docker, um diese App-Container zu erstellen. Und die haben eben da ein Framework drumherum aufgebaut, wie du eben schon erwähnt hast, dass man die Apps da ganz einfach entwickeln kann und auch testen kann und verbinden kann. Und dann ist das alles ein geschnürtes Paket, wie man das auch von Android kennt, ein APK oder von iOS eben ein, wie auch immer es dort heißt, App Image. Ich weiß es nicht mehr. Schau, so lange iOS entwickelt und keine Ahnung mehr, wie die Dinge heißen.
APK war Android, ja. Dann,
auf jeden Fall ist das dann ein geschnürtes Paket und man kann das dann auf seiner Umbrel Node einfach installieren. Und ich finde das so, so nice, das zu sehen, weil die haben das vor nicht mal, glaube ich, einem halben Jahr oder so angekündigt, dass das alles noch kommen wird. Und jetzt ist es da für mich etwas überraschend, also dass das
schnell,
so schnell ging und schon so polished aussieht und wirklich, wirklich schön zu sehen.
Aber jetzt, man könnte wirklich sagen, das Umbrel wird quasi das Android für den Bitcoin Fullnode werden, wenn sie weiter so machen.
Jo, sieht so aus. Also das ist auf jeden Fall höchstens, ganz schwerstens zu empfehlen, diese Umbrel Node. Wie gesagt, ich habe sie selber einmal schon testweise aufgesetzt. Extrem painless, wunderschön gemacht. Man kann sie
aber stell dir vor, es gibt Samsung, es gibt ein Samsung oder es gibt halt eine Motorola, die halt eine Motorola nicht mehr genau. LG, Sony, die halt hingehen und sagen, hey, ich biete hier einen Full Node an. Ja, was nutzen die denn bitte als Basisimplementation? Naja, nutzen sie halt einfach die Umbrel-Version und passen das ein bisschen an, packen da ihre Bloatware drauf und hauen das dann als Out-of-the-Box Plug-and-Play Fullnode beim Saturn an, beim Saturn in die Läden.
Ja, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich vermute ja, dass das so ähnlich sein wird wie in der Linux-Welt, dass es viele, viele verschiedene Basisdistributionen gibt und die quasi, unter Anführungszeichen, Pakete, so wie BTC-Pay-Server, die werden einfach überall laufen. Also du kannst BTC-Pay-Server auf deinem Raspberry Pi laufen lassen, du kannst es auf deiner Umbrel-Node laufen lassen, du kannst es dir selbst installieren und konfigurieren und du kannst es auch in irgendeinem VPS-Host sowie WordPress mit einem Klick installieren. Und ich glaube, das ist so, wo sich es hinbewegen wird. Einfach maximale Offenheit und Interoperability, das deutsche Wort, das schaffe ich zu später Stunde nicht mehr.
Ich meine nur, wenn es darum geht, ein Node zu Hause stehen zu haben, ne, dann wird wahrscheinlich Umbrel, wenn sie so weitermachen, halt die Go-To-Lösung sein.
Jo, absolut, absolut. Jo, dann haben wir noch ein paar Technik-News und dann kommen wir zum Ausblick auf das Jahr des Bitcoins.
Technik-News kannst du mal machen, ich habe nämlich keine gefunden.
Ja, ich rausche da mal durch. Es sind auch nur so ein paar Fetzen, die ich auf Twitter aufgeschnappt habe. Es ist auch nicht ganz so viel passiert. Ich glaube, die meisten
waren wirklich nicht viel passiert,
mit Alltime-Heihnachten beschäftigt. Also ich glaube, die meisten sind einfach im Urlaub und haben Weihnachten mit der Familie verbracht und sind beim Skifahren oder weiß der Geier was. Aber ein paar Bitcoiner, die waren doch aktiv. Und Wiz zum Beispiel, einer von den Maintainern von BISC und auch Developer von BISC, der hat getweetet, das war heute sogar vor 15 Stunden, dass es so aussieht, als wäre BISC under attack, also es gibt eine DDoS-Attacke auf BISC und er hat dann das Problem auch identifiziert und gleich einen Patch nachgeschossen. Also diese Woche kam BISC 1.5.2 raus und der Patch für diese DDoS-Attacke ist Release 1.5.3. Und das sind immer solche, das ist so eine Sache bei dezentralen Systemen. Du bist nie gefeit vor solchen Attacken. Also du wirst immer irgendwie, auch bei zentralen Servern und so weiter, du bist nie gefeit vor DDoS-Attacken oder auch anderen Attacken wie Eclipse-Attacken und so weiter. Da gilt es immer achtsam zu sein und einfach, ich glaube, das Beste ist, irgendwie den Entwicklern zu folgen, das im Auge zu behalten und auf die neuesten Patches abzugraden, vor allem wenn es Sicherheitspatches und Bugfixes sind. Und wenn eben irgendwie dein BISC die ganze Zeit abschmiert oder besonders langsam ist, dann war das wahrscheinlich die DDoS-Attacke. Du solltest auf 1.5.3 upgraden. Noch über was ich gestolpert bin auf Twitter von den Samurai-Jungs. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Ich bin nach wie vor großer Fan von der Samurai-Wallet. Einfach weil die wissen, was sie tun im Privacy-Bereich und die sind da wirklich an vorderster Front dabei, um einfach die Cutting-Edge-Privacy-Technologie benutzerfreundlich zu machen. Und die haben als einer der ersten Wallets den BIP47-Standard implementiert, was sie selbst Paynims nennen. Also das ist eben eine spezielle Transaktionstechnik, wo du, bevor du Transaktionen machst, quasi einen securen Channel aufbaust. Also du tauschst ein Secret aus und alle weiteren Transaktionen sind dann blinde Transaktionen. Das heißt, dass niemand weiß, wer an wen was schickt und wie viel das ist. Und diese Paynims, die funktionieren schon seit langem in Samurai, und bis jetzt war die Hauptverwendung, dass man sich eben mit Samurai Wallet Private Transactions schicken kann. Und jetzt haben sie auch heute, also erst vor ein paar Stunden, ein Demo vorgestellt, wie man diese Paynims auch verwenden kann, um sich in Online-Services einzuloggen. Also wir haben das schon auch aus einer verwandten Ecke mal gesehen und gehört, und da gab es auch schon die ersten Demos, wie man sich mit seiner Lightning-Node und mit seiner Lightning-ID wo einloggen kann. Also dass man einfach seine Private Keys sozusagen benutzt, um sich zu authentifizieren. Und das hier ist eine ganz ähnliche Idee. Und wer vielleicht auch OAuth und OpenID und diese Systeme kennt, das basiert auch auf einem ähnlichen Prinzip. Also dass man sich zum Beispiel mit seinem Google-Account oder seinem Twitter-Account oder seinem Facebook-Account in jegliches Service einloggen kann, und die haben dann eben deinen Benutzernamen und deine E-Mail-Adresse zum Beispiel. Und das ist ein ähnliches Prinzip, dass du dich mit deiner Samurai Paynim einloggen kannst, und die haben dann eben einfach nur deine Paynim und sonst nichts von dir. Also die haben dann deinen zufällig generierten Roboter-Avatar zum Beispiel. Und das ist auch sehr, sehr cool zu sehen, dass das einfach funktioniert und dass in diese Richtung was passiert, weil meiner Meinung nach ein Identifikationslayer im Sinne von, ich habe Kontrolle über diese Wallet oder ich habe Kontrolle über diese Lightning Node und bitte lass mich einfach das Service benutzen, mehr musst du nicht von mir wissen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also freut mich, das zu sehen. Und dann das Letzte, was ich noch gefunden habe, war ein neuer Block Explorer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange es den schon gibt, aber ich bin erst jetzt darauf aufmerksam geworden, dank 6102 Bitcoin. Und zwar ist das Entropy Rocks, also der Block Explorer nennt sich Entropy, ist noch in Beta, aber jetzt schon sehr funktionstüchtig und wirklich interessant. Da
ziemlich krass, ich habe gerade mal reingeschaut.
Ja, also die haben, das ist eben nicht dein durchschnittlicher Block Explorer, nicht dein durchschnittlicher Blockchain-Info. Die haben wirklich geniale Tools und auch so ein paar Blockchain-Explorer-Experimente, also die sie eben Labs nennen. Und was es zum Beispiel gibt, ist ein Cluster Directory, wo man schon vorgefertigt identifizierte Cluster vorgefertigt kommt, die man durchbrowsen kann, zum Beispiel eben alle Transaktionen, die mit der Coinbase Cold Wallet verknüpft sind, alle Transaktionen, die mit Coinbase im Generellen verknüpft sind, alle Transaktionen, die mit Kraken verknüpft sind, alle Transaktionen, die mit Satoshi Dice verknüpft sind, alle Transaktionen, die irgendwas mit Endpool zu tun haben, also die von Endpool gemeint wurden, alle, die von Slashpool gemeint wurden, und alle, die irgendwie mit Darknet Markets was zu tun hatten, also die haben da eine eigene Darknet Market Kategorie und alle Darknet Markets geclustert, weil die haben natürlich auch Bitcoin-Adressen, die bekannt sind, und da gibt es eben Armory zum Beispiel, ist ein bekannter, Cannabis Road und so weiter und so fort, Agora ist auch relativ bekannt, und das sieht man zumindest, wie viel Bitcoin reingingen, wo die hingingen, und man kann die Cluster sozusagen erforschen. Es gibt auch ein Wasabi-Cluster, eben es gibt verschiedenste Cluster, die man eben identifizieren kann. Sie haben auch noch weitere Clustergruppen wie Non-Profits oder generelle Tumblr, also zentralisierte Tumblr, so wie BitLaundry oder BitMixer. Und es gibt auch ein V-Sets-Cluster, da gibt es zwar nicht mehr viele von den Bitcoin-V-Sets, also es ist einfach, man geht hin und bekommt gratis Bitcoin. Das war früher ganz groß. So, gib einfach deine Bitcoin-Adresse ein.
Ist nicht mehr viel drauf. Ja.
Aber es ist wirklich cool, da mal einen neuen Ansatz zu sehen, und sie haben auch wirklich gewaltige Monitoring-Tools, also wo man Transactions und gewisse Dinge monitoren kann. Und sie haben auch generelle Statistiken, die recht interessant sind, durchzuschauen, also Transaction Metrics.
Also, wo ich gerade drauf schaue, Political Entities, auch krass. United States Government, 112 im Cluster Directory, 112.000 Bitcoin, das sind 3,11 Milliarden.
Ja,
ist 3,1 schon. Milliarden. Und dann pass auf, United States Department of Justice, nochmal 69.000 Bitcoin, was halt ungefähr 1,2 Milliarden Bitcoin, Euro, Dollar entspricht.
Das ist ja krass. Die einzige, was auch noch auftaucht, ist die Pirate Party Austria. Also
schaut doch ja,
an die Partei in Österreich mit null Bitcoin. Und ja, die Political Entities, es sollte eigentlich da auch noch der Markus auftauchen, weil das United States Government, das ist sehr mickrig im Vergleich zu Markus Wahl.
Markus ja, Wahl.
Hier an erster Stelle stehen müsste eigentlich.
Mit der, was war die Partei noch?
Ja, auf jeden Fall, zieht euch mal den Entropy Block Explorer rein, entropy.rocks. Und sie haben auch noch Lightning-Netzwerk-Statistiken und verschiedenste Asset-Flow-Visualisierungen und also wirklich, wirklich cool und schön gemacht. Und da kann man einige Blöcke damit verschwenden, sich da mal durchzuklicken.
Ja, wirklich schön, ja.
Ja gut,
ja.
Dann sind wir durchgerauscht durch die technischen News. Dann bleibt uns nur noch über
der Ausblick
noch mal nachzuschenken und über das Jahr des Bitcoins 2021 zu philosophieren.
Ich würde sagen, Gigi, jetzt werden wir nochmal richtig bullig, oder? Jetzt verbreiten wir nochmal ein bisschen Bullenstimmung hier. Siehst du das Bild über mir eigentlich? Für alle, die jetzt zuhören, ja, nice. Wir machen gerade einen Videochat. Direkt über meinem Kopf schwebt ein Bild, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Und zwar ein Bulle, der ein Bitcoin-Amulett umhängen hat. Und das Geile, das Beste daran ist, das hat meine Mom gemalt für mich.
Richtig schön, richtig schön.
Selbst gemalt mit Acrylfarben.
Ich habe schon auf Telegram die große Version gesehen. Also Shoutout an deine Mom, wirklich schön gemalt.
Mhm. Ich war wirklich, also ich habe das mal als Scherz gesagt, so ja, mal mir mal einen Bitcoin-Bullen. Und dann hat die das tatsächlich gemacht und mir zu Weihnachten geschenkt. Einfach geil.
Ja, mit den Scherzen in Bitcoin muss man eben aufpassen. Also ich denke da oft auch an Pierre Richard, der eben gescherzt hat, so eine Trillion US-Dollar pro Bitcoin. Und langsam ist es schon.
Pro Bitcoin? So geil. Well, was ist deine konservativste Einschätzung für den Preis von Bitcoin?
Genau.
Ja, eine Trillion. Pro Bitcoin.
Ja, das, so
da würde ich sogar, so ja, so wird es wirklich enden. Ja, klar, natürlich. Es wird sogar noch mehr als eine Trillion sein.
Eben, probier den Wert von einem Bitcoin in italienische Lira zu rechnen oder in eben jetzt gerade aktuell venezolanische Bolivar. Und dann weiß man, wo der Wert von Fiat enden wird. Also,
gehen wir mal zuerst mal, würde ich sagen. Tatsache. Gehen wir mal zuerst zu den bisschen technologischen Themen. Taproot, was ist deine Einschätzung? Was meinst du, wann wird es kommen? Werden wir es nächstes Jahr sehen? Wird es schwierig werden? Oder ich also meine, 93% meiner Approval?
Ja, ich wollte eben gerade sagen, wir sind ja schon bei über 90% Approval. Wer das nachverfolgen will und nachvollziehen will, taprootactivation.com, da ist alles aufgelistet. Ich glaube, wir sind laut dieser Seite jetzt bei 91,05%. Also ich würde schon sagen, dass die Chance gut steht, dass wir das in 2021 sehen werden. Ich glaube, es gibt schon noch ein paar Fragezeichen quasi, wird das dann wirklich auch so glatt gehen, wie viele
die Aktivierungsmethode,
glauben?
Ne?
Genau, wie sieht der Activation Path aus? Wird es noch, man weiß nie, gibt es noch irgendwelche Streitigkeiten? Es kann immer sein, dass da sich eine Gruppe an Bitcoiner zusammentut und da nochmal arg dagegen steuert, aus welchen Gründen auch immer. Es sieht aber so aus, als wäre das ein, wie wir auch im Podcast schon erwähnt haben, ein Win-Win-Upgrade mit quasi kaum Downsides, kaum Risiko. Ja, man wird es sehen. Also ich bin relativ bullish auf Taproot, vor allem, weil weil es so viel auch noch dranhängt, oder? Also wenn wir, das ist so ähnlich wie mit Segwit, oder? Wenn wir Segwit bekommen, wenn der Segwit funktioniert, können wir Lightning machen. Und jetzt schauen wir, wie wir sind. So kurze Zeit später.
Wenn wir Taproot bekommen, ja, genau. Und wenn wir Taproot bekommen, dann können wir L2 machen, ne?
Ja, genau. Und noch viele und andere tolle
Konstrukte. Viele, viele andere Dinge. Ja. Auch DLCs können nochmal optimiert werden. Und, ach, so genau, viele Dinge. Ach, krass. Mast, ja, wir haben auch hier, ich kenne die ganzen Fachbegriffe alle gar nicht, aber wir können ja auch viel besser auch Transaktionen bündeln.
Ja, absolut. Und
effizienter Transaktionen bündeln.
Also Taproot ist auf jeden Fall ein gewaltiger Schritt nach vorne, was auch Privacy angeht und auch was eben den Datenfußabdruck von allen möglichen Transaktionen auf der Blockchain verringert, und Blockspace sparen ist einfach nur gut. Siehe mempool.space. Und ich glaube, es wird einfach Zeit. Also natürlich, viele sind nach wie vor, ich sage immer, im Vietnam Flashbacks wegen den Segwit Wars und wegen der Block-Size-Debatte und den ganzen Dingen. Aber Taproot wird auf jeden Fall kommen, und wenn wir es 2021 nicht schaffen, dann sicher im ersten oder zweiten Quartal 2022. Und ja, so soll es dann sein. Es ist,
ja, aber jetzt sag mal, Gigi,
in Ordnung, so wie es ist.
Hältst du es denn für realistisch, dass es 2021 noch passieren wird? Oder wie hoch sind die Chancen?
Ich glaube schon. Ich würde sagen, in der zweiten Hälfte 2021 die Chancen stehen über 50%.
Okay, ja. Das ist doch mal eine saubere Aussage. Ich kann es super schwer einschätzen, aber ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir es nächstes Jahr sehen, weil natürlich das auch die Möglichkeiten der Innovation stark vorantreibt. Und sind wir jetzt, kommen wir, das zeigt meine Überleitung zum nächsten Thema, weil wenn wir die Adoption bekommen, die jetzt dieses nächstes Jahr kommen wird, dann muss halt Bitcoin auch besser mit skalieren können, und dafür ist Taproot natürlich einer der wichtigsten Faktoren, um halt auch, was die Skalierung angeht, darauf weiterentwickeln zu können. Und innovative, neue Konzepte und Ideen voranzutreiben, einfach eine der wichtigsten Grundlagen, die wir überhaupt in der Pipeline haben.
Jo, absolut. Was ich mich noch frage für 2021 ist, wie groß wird der Retail-FOMO werden? Werden wir wieder den gleichen Wahnsinn erleben wie 2017, wo dann Katy Perry oder weiß Gott wer das war, mit Bitcoin-Symbolen auf den Fingernägeln irgendein Musikvideo dreht und alle im FOMO in alle Shitcoins rein. Es sieht so aus, als würde die Shitcoin-Welle bis jetzt mal etwas ausbleiben. Also das wundert mich irgendwie. Ich war eigentlich der Meinung, dass das alles nochmal kommen wird, und die Leute haben eigentlich nichts dazugelernt. Vielleicht müssen zuerst die Bitcoin-Gains kommen, bevor man dann in ein Shitcoin-Portfolio diversifiziert und sich den neuen DeFi-Scam abholt. Keine Ahnung. mich wundert es wirklich, aber mir scheint auch, dass der Retail-FOMO noch gar nicht so wirklich da ist. Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr zum Beispiel in die Google Search Trends geschaut, weil die waren bis jetzt trotz der ganzen Price Action, also zumindest bis vor dem All-Time-High, mit der ganzen Institutional News, mit der ganzen Microsaler News, mit allem anderen, die waren komplette Flatline, ja. Komplett wie ein toter Patient. Keiner hat sich irgendwie für Bitcoin interessiert, und ich glaube, wir sind noch nicht in dem absolut crazy FOMO-Bereich, wie wir 2017 waren, obwohl die Kerzen gerade nach oben gehen, also obwohl wir tausende Schritte jeden Tag machen, ist es immer noch nicht ganz im Bewusstsein angekommen der normalen Bevölkerung. Und vielleicht ist es aber auch wirklich so ein, hey, Moment mal, warum ist jetzt schon wieder Bitcoin da? Ich habe mir gedacht, irgendein anderer Coin wird Bitcoin ablösen und überholen. Warum ist das nicht passiert? Keine Ahnung, vielleicht ändert sich einfach. Sein, ne? So, warum ist es schon wieder Bitcoin? Warum ist es nicht irgendwie das nächste Ding? Warum ist es nicht ein Irgendwas-Coin, von dem ich noch nie was gehört habe? Und wenn man sich einfach nur mal 5 Minuten hinsetzt und die Charts der letzten 3 Jahre ansieht, dann sollte einem auch klar sein, dass da gibt es den schönen Spruch auf Englisch, if you come for the king, you better not miss. Und man sieht jetzt einfach, eben der König Bitcoin steht immer noch am Thron und alle anderen Shitcoins, die noch so rummurksen und rumkrebsen, die sind absolut am Boden zerstört. Und wenn man sich so die hochgelobten Shitcoins von 2017 ansieht, siehe XRP zum Beispiel, Ripple, auf denen alle Banker und alle, also so viele Freunde von mir, die auch im Banking-Business arbeiten, haben mir damals erklärt, dass ich ein absoluter Vollidiot bin, auf Bitcoin zu setzen, weil die Banken werden nur auf Ripple setzen, Ripple wird alles ablösen und so weiter und so fort.
Wahnsinn.
Ja, aber es gibt immer noch, glaube ich, viele Leute, die irgendwie so dieser Meinung sind. Es ist einfach ein Verständnisproblem und somit auch dann ein Überzeugungsproblem. Und ich glaube deswegen auch, dass die Zyklen noch weitergehen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute geben wird, die auch die jetzt reinfomern, sagen wir, du hast ein paar tausend Euro auf der Seite, du fomerst rein und wie auch immer du, wie auch immer du das geschafft hast, sagen wir, du hast einen Bitcoin und sagen wir, Ende 2021 ist der Bitcoin fast 1 Million Euro wert oder 1 Million Dollar. Ist jetzt eben rein hypothetisch.
Mal so daher gesagt.
Aber du kannst mir nicht erzählen, dass alle, die jetzt Bitcoin haben, diesen Bitcoin dann nicht verkaufen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist einfach, also die Hodelstärke ist direkt proportional mit der religiösen Überzeugung und wir haben noch nicht genügend Vollgläubige, wir haben noch nicht genügend zu 100% überzeugte Gläubige und deswegen glaube ich, werden die Cycles einfach weitergehen, weil wenn es dann wieder nach unten geht, die menschliche Psychologie, die ist einfach immer gleich, da siehst du deine Millionen an Papier dann verschwinden und dann denkst du dir, ach, bevor ich jetzt alles verliere, dann eben kaufe ich mir noch, keine Ahnung, eine schöne Badekugel und einen Urlaub oder was auch immer. Und das ist so meine Sorge um den kleinen Mann, oder? Also den kleinen Bitcoiner und die kleinen.
Weil die Corporate FOMO darfst du ja nicht vergessen, ne? Weil richtig. Die wird auch enorm sein, ne?
Weil jetzt, so wie es aussieht, sind jetzt die richtig großen Jungs da und die wollen alle deine Bitcoin, die wollen deine Satoshis haben und die werden sie auch nicht mehr hergeben. Die werden alle eine Michael Saylor Corporate Bitcoin Standard Bitcoin Treasury Strategie fahren, zumindest zu einem Teil.
Aber und sie werden, ja, und sie werden die Möglichkeit haben, noch Kredite aufzunehmen in kleinen, gerade geringem Maße, um halt noch mehr Bitcoins zu akkumulieren.
Natürlich. Und auch eben für was man jetzt auch langsam in Amerika sieht, Pensionsfonds und eben große Versicherungsfonds, die haben Milliarden und Abermilliarden und wenn die nur 1% allozieren und sagen wir, die haben jetzt für 2021 das Ziel, 1% ihres Portfolios in Bitcoin zu allozieren und sagen wir, sie haben bis 2025 ein Ziel, 10% ihres Portfolios in Bitcoin zu allozieren, beziehungsweise eben in harte Assets, harte Währungen, wie auch immer man das formulieren will. Im Endeffekt bleibt nur Bitcoin über, alles andere kannst du rausstreichen. Und da wird für eben den kleinen Bitcoiner unter uns einfach nicht mehr viel mehr überbleiben dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mich würde es wundern, wenn der zukünftige Price Floor geringer ist als 10x vom letzten Price Floor. Also ich glaube, zukünftiger Price Floor ist 30.000, 50.000, sowas in der Größenordnung.
Ja, mindestens.
Wenn nicht sogar höher.
Also ich würde sogar sagen, eher bei 100.000, ja.
Und naja, wie wir schon am Anfang der Sendung gemeint haben, der Zug, dass sich ein Normalsterblicher einfach so einen Bitcoin abgreifen kann, der ist gerade abgefahren. Wenn man noch schnell läuft, kann man vielleicht noch hinten raufspringen und sich da am Trittbrett irgendwie dann noch auf einer Stange festhalten. Aber das wird wahrscheinlich immer unwahrscheinlicher.
Du musst aber entweder schnell im Lernen sein oder halt wirklich einfach seinen Freunden halt wirklich, wirklich gut vertrauen, dass man dann halt auch direkt so eine Summe in die Hand nimmt, weil wie du eben schon gesagt hast, die meisten nehmen dann mal einfach 100 Euro in die Hand, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen und dann ist halt einfach, sobald sie dann checken, okay, das ist es, dann ist es auch schon zu spät, dann hast du keine Chance mehr.
Ja, aber auch zu Recht, oder? Also es ist auch, ich würde auch jedem, der neu ist, irgendwie raten, klein anzufangen, alles Schritt für Schritt zu machen. Und ich halte an meinem Bauchgefühl fest, bis 2029 haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Und das, meiner Meinung nach, wenn du, vor allem wenn du einen Fiat-Job hast und Fiat verdienst und sowieso nicht massiv Geld auf der Kante hast, setz dir einfach einen Autodisziplin-Sparplan auf, set it and forget it, einfach hör Rauchen auf, hör Saufen auf oder keine Ahnung, was du für ein Laster hast. Dann kannst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nimm die 20 Euro in der Woche oder 50 Euro in der Woche oder was auch immer, mit was auch immer dir egal ist, mit was du dich wohlfühlst, und steckst sie eben, bis Hyper-Bitcoinization vorbei ist, einfach kontinuierlich in Bitcoin, schau nur auf deinen Satz, schau niemals auf den Dollar- oder Euro-Preis, und dann kannst du dir auch nicht so ins Bein schießen, weil das Problem ist, wenn du jetzt 50.000 Euro auf der Kante hast und du willst alles in Bitcoin reinjagen und du hast keine Ahnung, was du machst, es ist so einfach, dass du dir selbst in den Fuß schießt, im Sinne von auch mit Self-Custody, machst du alles richtig, hat niemand anderer Zugriff zu deinem Private Key, setzt du einen Multisig auf, wenn du Multisig machst, machst du da alles richtig, kannst du deinen Multisig recovern, hast du deine Derivation Pairs alle gespeichert, welche Hardware-Wallets nimmst du für die Multisig, machst du alles mit Paper-Wallets, welchen Stahl nimmst du, um deine Seed Phrases aufzubewahren,
dass
du alles in einer, ja, aber das sind wichtige
Welche Legierung?
Fragen. Ja, nein, es gibt, sieh dir die Seed Phrase Tests an von Jameson Lopp, 3/4, 75% der Seed Phrases
versagen kläglich.
Absoluter Bullshit, oder? Da hast du dann wirklich mal eine Katastrophe und ein Feuer bei dir zu Hause oder die ganze Hütte bricht zusammen und dann ist deine Seed Phrase erst recht wieder weg. Wem gibst du die verschiedenen Seed Phrases? Wie machst du die geografische Verteilung? Es sind 100.000 Fragen. Und wenn du es eben langsam anfängst und einfach, wenn man nur 50 Euro in Bitcoin hat, muss man sich über das alles natürlich Gedanken machen. Und deshalb.
Ich sehe halt eher ein anderes Problem, was auch dafür spricht, halt langsam zu DCA'en, wenn du halt nicht die Überzeugung hast, ist natürlich, dass, wenn du jetzt halt reingehst und kaufst halt dir einen ganzen Bitcoin für, keine Ahnung, 30.000 Euro und dann steht der auf 60.000 Euro der Bitcoin, dann verkaufst du es wieder. Ja, da hast du halt auch nichts gewonnen, ne? Das ist halt, dann ist halt so ein halbes Jahr später sind die 60.000 Euro, bieten dir auch noch die Kaufkraft von den 30.000 Euro, die du vorher hattest. Und das ist, da gebe ich dir vollkommen recht, so diese Überzeugung, die kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Klar, du kannst natürlich irgendwie dem netten Bitcoiner von nebenan vertrauen, was er dir alles erzählt, aber die wirkliche Michael Saylor-Überzeugung zu bekommen, das dauert halt auch ein bisschen und nicht jeder ist Raketenwissenschaftler und kann das innerhalb von 1, 2 oder 3 Monaten in sich hinein saugen und dann auch noch perfekt wiedergeben, besser als jeder andere wiedergeben, sondern ich sag mal so, der Durchschnitt, der braucht da schon ein paar Monate länger, wenn nicht sogar ein Jahr länger.
Ja, absolut, absolut. Und es ist eben wirklich schwer zu sagen, wie sich das alles weiterentwickeln wird, weil ich habe vor ein paar Monaten, glaube ich, schon rausgetweetet, im 2017 hatten wir das FOMO der normalen Leute, wie wir jetzt eben auch gesagt haben. Jetzt, ich glaube, 2021 kommt wirklich das FOMO der Firmen und eben der größeren Companies und Funds. Und wo ich mir eben noch nicht ganz sicher bin, aber ich habe das damals eben so rausgetweetet, auch bauchgefühlmäßig. 2025 kommt dann das erste Government-Level-FOMO. Aber es kann auch sein, dass sich das alles schon verschiebt und etwas verschwimmt, weil wie wir auch vor 2, 3 Wochen oder schon so im Podcast erwähnt haben, Venezuela springt ja auch ganz hart auf den Bitcoin-Zug auf, auch schon als Regierung oder das Militär fängt an zu minen und die haben schon die ersten Propagandavideos, wie
Iran
die
auch.
Soldaten die Mining-Rigs anschließen und Brummschrauben sind und ganz toll und stark Bitcoin minen. Früher da gab es noch die Propagandavideos, wie sie irgendwie in der Sonne baden und ihre Waffen putzen. Jetzt putzen sie die S9-Miner.
Also ich sehe schon, worauf du hinaus willst. 2025 ist Government-Fono.
Ja, spätestens. Also vielleicht sehen wir es auch schon früher. Und es gibt ja Preston zum Beispiel, Preston Pish, es gibt mehrere Leute, die davon sprechen, aber Preston Pish hat das öfteren erwähnt. Er würde es nicht ausschließen, dass das quasi schon jetzt, also schon 2021, Escape Velocity
der finale Cycle. Und
auch Brady von Citizen Bitcoin ist der Meinung, das kann durchaus passieren. Ich bin skeptisch.
Ich bin einfach skeptisch,
weil es ist noch so extrem früh.
Ja, es ist, die Infrastruktur ist nicht ready, das Wissen darüber ist noch nicht tief genug verankert, noch nicht bei genug Leuten tief genug verankert. Ich meine, es muss nicht jeder Bitcoin verstehen bis ins kleinste Detail, der Großteil wird es halt einfach irgendwann nutzen, aber du brauchst halt trotzdem einen gewissen Anteil in der Gesellschaft, dass halt der Funke so stark ist, dass er nicht mehr erloschen, oder das Feuer so stark brennt, dass es nicht mehr erloschen werden kann und sich halt so krass verbreitet, ohne aufgehalten zu werden. Das braucht noch ein bisschen, und sind wir mal ganz ehrlich, also die großen Fiat-Währungen, Euro, Dollar und Co., die werden sich halt auch nicht so einfach das Butter vom Brot nehmen lassen und werden da auch ihre Gegenpropaganda starten. Also das wird sich nicht verhindern lassen.
Ja, absolut.
Also ich glaube, der Dollar wird noch bis 2029 überleben, jo. Der Euro vielleicht bis 2025, ein bisschen länger. Wäre 2025, glaube ich, beim Euro nicht, aber der Dollar wird auf jeden Fall bis 2029 noch überleben.
Ich glaube auch, der Dollar hat noch den längsten Atem in sich. Aber ich sehe das so ähnlich wie mit den Faxmaschinen zum Beispiel. Also es gibt immer noch Faxmaschinen.
Es gibt es immer noch. Ja, es gibt immer Leute, die es verwenden.
Es gibt immer noch Faxmaschinen. Es gibt auch immer noch Ämter, die dich zwingen, es hinzufaxen. Und ich bin mir sicher, es gibt auch noch Firmen, die diesen Vertrag nur unterschreiben und nur annehmen, wenn er übers Fax kommt. Und ich glaube, so ähnlich wird es dann mit dem Dollar sein. Oder es ist, die Faxmaschinen sind absolut irrelevant. Niemand verwendet sie. Jeder verwendet E-Mail oder eben sonstige Messenger oder sonst was. Und wir werden Fiat-Währungen noch eine ganze Zeit lang als Begleiter mit uns haben. Also die werden uns
wahrscheinlich an Bitcoin gepackt. Bitcoin unterlegt.
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, eben, dass auch die Circular Economy stärker wächst, also vor allem online. Es ist einfach so viel einfacher, jemanden in Bitcoin zu bezahlen, vor allem bei kleine Beträge über Lightning und auch wenn man vor allem, wenn man mit NIMS zusammenarbeitet, 6102 Bitcoin, wenn man mit dem zusammenarbeitet und man will sich gegenseitig bezahlen, der gibt keine Informationen von sich preis, niemand weiß, wer ist. Wie willst du den bezahlen, außer über Bitcoin? Und das sind lauter so Dinge, das wird immer größer werden und immer mehr wachsen und vielleicht sehen wir eben auch schön langsam dann, also es wird sicher noch einige Jahre dauern, eine Circular Economy auch in der unter Anführungszeichen echten Welt entstehen, wenn mehrere Firmen eben einfach schon in der Corporate Treasury Bitcoin haben und sagen wir, es geht so weiter mit dem jetzigen Banksystem, dass es einfach furchtbar kompliziert ist und furchtbar lange dauert und mit vielen Kosten verbunden ist, zwischen verschiedenen Ländern Geld hin und her zu schicken. Und wenn sich da zwei Firmen finden und die sind sowieso schon zum Teil auf Bitcoin und die andere Firma ist auch schon zum Teil auf Bitcoin und die Infrastruktur ist da, dass man einfach sagen kann, hey, wir machen den Vertrag und wir zahlen euch in Bitcoin. So wie Russell Okung, wie wir schon erwähnt haben, oder der hätte das auch gern. Und im Handumdrehen wird dann die Circular Economy größer und größer und größer und eben die Fiat-Währungen werden immer noch existieren, aber werden einfach in den Hintergrund rücken. Oder du bist dann gezwungen, deine Steuern in Dollar, Euro, was auch immer zu zahlen. Wenn du als Firma bist du natürlich so oder so gezwungen, das zu machen, als braver Bürger genauso. Und ich sehe das einfach eben so ähnlich wie bei E-Mail- und Faxmaschinen.
Aber Gigi, jetzt gibt es ja nicht nur diese Escape-Velocity-Theorie, wo halt ja quasi der Wert oder die Geldigkeit dem klassischen Währungen wie Fiat-Euro komplett entzogen wird und in Bitcoin übertragen wird, sondern es gibt ja auch noch so diese Zwischentheorie, die so ein bisschen von Dan Held auch vertreten wird, dieser sogenannte Supercycle. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, wir sehen ein Supercycle, also vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, was man sich für Supercycle vorstellen kann, da drin steckt quasi dieser Gedanke, dass halt die Fiat-Währungen extrem stark inflationieren und dadurch natürlich auch der Preis des Bitcoins in Fiat ausgedrückt sich nicht nur verzehnfacht, sondern eher verzwanzig bis verdreißigfacht.
Ja, also mir gefällt da die Theorie auch von Bitcoin Tina, der auch meint, wir steuern auf einen Bitcoin Supercycle zu und er meint eben, die hohen Highs werden sehr viel höher sein. Also wir werden die Vermutungen weit übertreffen. Also wir werden auch das Stock-to-Flow-Model bei weitem überschießen und auch der Price-Floor wird über dem Stock-to-Flow-Model sein und er wird auch länger sein, seiner Meinung nach. Also bis jetzt waren die Zyklen alle ähnlich lang und vor allem die bullischen Teile der Zyklen waren ähnlich lang und er ist der Meinung, wir werden jetzt einfach einen längeren Bullrun haben, der vielleicht eben erst Ende 2022, Anfang 2023 aufhört. Das mit den inflationären Fiat-Währungen, das stimmt natürlich, also man sollte sich da auch vor Augen führen, dank Coronavirus und natürlich auch dank anderen Faktoren, aber sagen wir mal mit Coronavirus als Ausrede, circa 30% aller US-Dollar, die es gibt, wurden dieses Jahr gedruckt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also das ist einfach unglaublich.
Das ist schon krass.
Und das wird natürlich auch noch Auswirkungen haben, wir sehen in anderen Ländern, die Währungsprobleme haben, ich glaube, ja, beim Euro wird es nicht sehr viel anders sein. Wir werden auf jeden Fall Inflation zu spüren bekommen auf der ganzen Welt. Es gibt da einfach keinen anderen Ausweg. Und natürlich wird man auch einiges von diesem Wert, einiges von dieser Inflation quasi, das wird auch in Bitcoin ankommen und auch den Bitcoin-Preis nach oben treiben. Man sah das schon mit den Stimulus-Checks und jetzt gibt es eine zweite Runde Stimulus-Checks in Amerika und die ganzen Bitcoiner, die nehmen, sind jetzt eh nur mehr 600 Euro, 600 Dollar und die stecken das direkt in Bitcoin rein und das erhöht natürlich auch wieder den Preis und erhöht die Buy-Pressure.
Aber Gigi, dabei fällt mir ein, wir haben die wichtigste News heute total vergessen.
Sprich.
Bitcoin All-Time High.
Ja,
das
natürlich.
Echte All-Time High. Nein, das echte All-Time High. In Gold gemessen. Nein, in Gold gemessen. 14,9 Unzen war das All-Time High 2017. Das haben wir heute tatsächlich zum ersten Mal oder ich glaube gestern ohne zum Scheiß. Ersten Mal überschritten. Ja, wow. Ohne Scheiß. Gold All-Time High.
Absolut an mir vorbeigegangen. Bitcoin ja. Price in Gold laut Clark Moody's Dashboard 15 Unzen.
15 Unzen schon, ja, dann sind wir schon drüber. Ja. Neues All-Time-High.
Ja, wir sind jetzt laut Clark Moody auf 28.960 Dollar. Also wir stehen, 29.000 steht vor der Tür, 28.990. Ja, ja.
Zwei Tage zu spät, verdammt.
Der Dezember wird länger und langsamer. Die Dezembertage werden einfach länger. Wir müssen den Kalender anpassen. Das ist, Bitcoin gibt den Takt vor und alles andere muss angepasst werden.
Aber man muss tatsächlich sagen, dieses Thema Escape Velocity, das war, was Preston Pitch ja auch angesprochen hat. Ich hatte tatsächlich selbst das Gefühl, auch bei meinem ersten Cycle, den ich miterlebt habe, in 2017, habe ich auch gedacht, so ja, Escape Velocity jetzt. Tritt jetzt ein, das ist jetzt so, das Ding ist gegritzt, das ist Hyper-Bitcoinization morgen.
Genau. Ja, mir ging es genau.
Das war einfach so klar, das war so klar und ich glaube, Preston ist halt so, das ist für ihn, glaube ich, der erste Cycle, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Das heißt, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er das halt auch ähnlich sieht, wie wir das halt beim letzten Cycle gesehen haben und aus Erfahrung kann man nur sagen, so irgendwann gehen halt einfach die Käufer aus. Ja? Irgendwann gehen die Käufer aus und dann fällt die Rakete, die halt viel zu schnell nach oben geschossen ist, ohne irgendwie noch einen Rest an Treibstoff über, halt einfach wieder zur Erde runter. Und fängt sich dann halt irgendwann wieder. Zum Glück wird in der Luft betankt. In der Luft betankt und fängt sich wieder. Weil irgendwann natürlich auch die Verkäufer dann ausgehen und keiner mehr verkaufen will. Ne? Wir werden diese Cycle auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen. Da bin ich fest von überzeugt. Allein schon nur wegen dieser Dynamik, dass halt du einfach irgendwann keine Käufer mehr hast.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube eben, das Einzige, was eine konstante Buy-Pressure aufrechterhalten kann, sind eben die echten Gläubigen, die, wenn du noch Fiat verdienst, ja, einfach Teil. Also die Kirche, die hat das immer schon gewusst. Da gibt es eben Kirchensteuer oder das Prinzip von Tithing. Bin mir gar nicht sicher, wie das auf Deutsch heißt, aber einfach eben einen gewissen Prozentsatz von allem, was du verdienst, da schneidet die Kirche mit. Und bei uns ist die Kirche Bitcoin und somit einfach 10%, 20%, 50% von deinem Monat Einkommen und steckst einfach in Bitcoin.
Nur, dass die Kirche da nicht verdient, sondern du selbst verdienst dadurch.
Das ist ja das Schöne an Bitcoin, das ist auch so, wie die Nodes funktionieren, oder? Du bist dein eigener Herr, du hast deine eigene Wahrheit, du bist deine eigene Kirche, du bist...
meinst du eigentlich in den Zitadellen wird es auch eine Bitcoin-Kirche geben?
Ja, mit Sicherheit. Also das war eine meiner größten Einsichten, dass jetzt witzeln noch alle über die Bitcoin-Religion, aber ich sehe das auf jeden Fall groß im Kommen. Und ich bin auch der Meinung, also ich bin kein Freund der Religionen, aber ich glaube, im Falle von Bitcoin bringt das sehr viel Gutes mit sich. Kirchen haben durchaus steuerliche Vorteile und eben auch, die wissen auch, ihre Gläubiger zu disziplinieren und eben jeden Sonntag in die Kirche und bei uns ist eben jeden Samstag Lightning Channels aufsetzen und
jeden Mittwoch 21 hören.
Jeden Mittwoch 21 hören und mindestens einmal die Woche stacken, eben am besten automatisch. Und, wie du eben meinst, wegen diesem Supercycle, wenn wir nicht diese konstante Buy-Pressure haben von Auto-DCA-Stackern, egal ob das Individuen sind oder Firmen, dann wird auf jeden Fall es auch wieder nach unten gehen, weil dann haben wir diesen.
Ja, aber die hast du ja durchgehend. Das ist ja nicht das Problem. Die Auto-DCA-er, die Stacker, die hast du weiterhin.
Ja,
aber es kommt ja on top kommen quasi noch die FOMO-Buyer, und die FOMO-Buyer, die gehen halt irgendwann aus, und dann kommen natürlich auch die FAT-Seller. Also FOMO-Buyer sind auch automatisch FAT-Seller dann irgendwann, oder der Großteil davon zumindest. Und dann
die religiösen Käufer, die geben den Preis
vor. Die werden immer weitermachen, und ganz klar.
Somit wenn der Preis 2021 auf 1 Million raufschnellt, wir werden das niemals halten, weil allein schon die neuen Bitcoins, die gemeint werden und auf den Markt kommen, ist unmöglich, die wegzuschlucken und dieses Preislevel zu halten. Also das ist einfach, wenn du nur einmal kaufst und dann immer wieder was machst, dann für das ist noch zu wenig ökonomische Aktivität. Wir haben noch keine großartige Circular Economy, und die wird so schnell auch nicht kommen, wenn sich, solange es alle möglichen verrückten Regelungen gibt, dass man eben, jetzt ist ja das absolute Hauptincentive ist zu hodeln, weil wenn, also in Deutschland und Österreich, alles über einem Jahr bist du steuerfrei, soweit ich weiß. Und wenn du aber jetzt eine Circular Economy aufbauen willst, dann kommst du ja steuerlich schon und buchhalterisch komplett in die Hölle. Und somit ist die Welt einfach noch nicht bereit, um durch eine Circular Economy eine gewisse Value Pressure aufrechtzuerhalten.
Pass auf, jetzt zweiter Versuch Überleitung. Meinst du, wir brauchen, um Circular Economies aufzubauen, Zitadellen? Du hast den ersten Überleitungsversuch wieder rückabgewickelt.
Ich hab die Zitadellen hier noch zum Ausblick hinzugefügt, weil ich glaube, 2021 wird das erste Jahr der Zitadellen. Ich glaube wirklich, dass
welche Form
auch schon kommen. Ich glaube, dass es einfach geografische Zonen geben wird auf der Welt, wo sich Bitcoiner versammeln, wo Bitcoiner hinziehen. Und wir haben das schon jetzt im Ende 2020 gesehen. In Amerika ziehen alle nach Texas. Dank den Regulierungen, die, ich glaube, 2017, wann war die BitLicense in New York? 17 oder 18, keine Ahnung. Wurde auf jeden Fall,
16, glaube ich.
Vielleicht noch früher. Wurde auf jeden Fall eben diese BitLicense, das absolut verrückte Gesetz, verabschiedet, und seitdem gibt es einfach keine Bitcoiner mehr in New York quasi. Die sind alle abgehauen, weil man kann so gut wie keine Firma dort starten, die irgendwie was mit Bitcoin zu tun hat. Das ist einfach nur furchtbar. Und ich glaube, wir werden eben das weiterhin sehen, dass es da große Unterschiede gibt in den verschiedenen Jurisdictions und in den verschiedenen Ländern. Und man wird einfach, die Bitcoiner werden dahin gehen, wo sie am besten behandelt werden, und die Bitcoins werden auch dahin gehen, wo sie am besten behandelt werden. Und so sehe ich eben die ersten Zitadellenformationen. Es wird dann ein paar Städte und ein paar Länder und ein paar Plätze auf der Welt geben, wo sich die Bitcoin auch gerne im Meatspace treffen.
Und Boote. Da gibt's ja auch, kam ja auch die News vor, ich glaube, 2 Monaten oder sowas, dass eine Company ein altes, hier, wie nennt sich das hier, diese Boote, wo du mit über die Weltmeere fährst. Wie nennt man das nochmal? Sag mal, so eine Bootsreise halt. Nein, nicht eine Yacht. Also, wo so 2.000, 3.000 Menschen halt drauf sind. Ich habe sowas noch nie gemacht, wie auch immer. Auf jeden Fall, die haben so ein Riesenschiff also gekauft. Englisch
heißt es Cruise Ship.
Wie heißt Cruise Ship, genau. Wie heißt das Deutsch? Ich weiß auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben die so ein Cruise Ship gekauft und verkaufen ja dort momentan die Zimmer an Bitcoiner oder halt an ich glaube, es ist noch Krypto, ist ziemlich Shitcoinerei auch mit dabei. Aber verkaufen die halt an Bitcoiner, also kannst du die halt da, ich glaube, für 30.000 oder $50.000 umgerechnet so eine Kabine kaufen. Hast monatliche Betriebskosten und hast quasi dann da so eine Art Wohnrecht auf diesem Cruiser.
Kreuzfahrtschiff.
Kreuzfahrtschiff, das ist es, genau. Eine Kreuzfahrt. Kreuzfahrt macht, wo kommt das Kreuz da rein? Aber das ist wahrscheinlich dann auch, das ist dann auch
die Zitadelle. Die Weltmeere. Ja, ich bin, also das ist immer noch eine Frage von mich an alle Zuhörer, falls das jemand weiß und mir beantworten kann, bitte schreibt mir einfach auf Twitter oder Telegram. Ich habe das vor einigen Monaten schon mal, ich glaube sogar im Podcast erwähnt, mein Plan wäre ja immer noch, ein solarbetriebenes Boot zu haben einfach so ähnlich wie bei Satelliten, du klappst das ganze Ding aus, hast eine riesige Solarfläche, hast gratis Strom, bist in Hoheitsgewässern, unterliegst somit keinem Gesetz und hast einfach das ganze Boot nur voll mit Miner und chillst dort ab und meinst dir einen ab, bist verbunden mit dem Blockstream Satellite und ja, das ist dann Hyper-Bitcoinization Pension sozusagen. Ich frage mich, warum das nicht jetzt schon Leute machen. Ist es einfach zu teuer, das Boot zu bauen? Und sind die Solarzellen zu ineffizient?
Aber stimmt, du hast schon die Kühlung, du hast den Strom direkt. Gut, du hast im
Ja, du kannst mit Seewasser keinen Strom mehr. Ja, es ist eben nur untertags, aber vielleicht, ja, vielleicht ein paar Tesla Powerwalls noch aufs Boot montieren und die Batterien auch noch aufladen. Nee, keine Ahnung, aber das Interessante wäre ja auch, du bist außerhalb von jeglicher steuerlichen Jurisdiction. Also du bist ja auf jeden Fall auf hoher See steuerfrei, wenn du da eine Mining Operation laufen hast.
Meinst du, in Europa wird Liechtenstein sowas wie eine Zitadelle sein, die Zitadelle für Bitcoiner?
Eventuell Liechtenstein, Schweiz geht ja auch schon in die richtige Schweiz Richtung. Schweiz ist auch schon gut, ja. Ist sicher auch ein heißer Tipp. Ich glaube, Portugal ist eine heiße Adresse. Also es gibt mehrere Bitcoiner, die schon Portugal im Auge haben. Und ja, man wird einfach auch noch sehen müssen, wie sich das entwickelt. Ich glaub, die eben 2021 wird da auch wegweisend sein, wie sich die verschiedenen Länder da entscheiden, was sie für Wege einschlagen wollen. Wollen wir den Bitcoinern gegenüber freundlich sein oder nicht? Wollen wir quasi ein neues Silicon Valley in unserem Lande haben oder nicht? Und ich glaube, die Bitcoiner sind generell flexibel genug. Also viele Bitcoiner, die leben sowieso nur mehr mit einem Fuß in der echten Welt und sind zu 96% im Internet. Und ja. Ob ich jetzt in Portugal online gehe oder hier, ist komplett
egal. Das ist halt der Punkt. Ne? Das ist immer die Diskussion, die ich mit meiner Mama auch immer habe. So, Junge, du brauchst Eigentum. Ich sage so, Mama, wovon redest du? Ich habe Eigentum. Ich hab das beste Eigentum, was man sich vorstellen kann. Das ist noch besser als Eigentum aus Steinen und wo ich darauf angewiesen bin, auf Gesetzgebungen, die mir bestätigen, dass ich Eigentümer dieses Stück Landes bin und den Steinen, die da drauf stehen. Ich habe halt quasi ein Eigentum, was halt komplett unabhängig von jeglicher Gesetzgebung ist und was mir keiner wegnehmen kann. Das ist der Wahnsinn.
Ja, also es gibt das ja den
checken Spruch viele nicht
umsonst, auf Englisch eben buy Bitcoin, rent everything else. Also Bitcoin kaufen und besitzen, alles andere mieten. Das ist so ähnlich wie die spekulative Attacke auf Fiat-Währungen. Nimm ruhig einen Kredit auf, wenn du damit Bitcoin kaufst.
Ich bin natürlich immer noch der Meinung, wenn Bitcoin voll monetarisiert ist, dann macht es schon auch Sinn, auch gewisse Investments zu tätigen, um halt über diese Investments Cashflow zu generieren.
Klar, wenn du dir mit 1 Million Satoshis eine schöne Insel kaufen kannst, nur zu.
Das meine ich jetzt nicht.
Wunderbar. Setz ein Resort drauf. Nein, aber ich glaube generell, also in Zukunft, das werden wir sicher auch noch mehr sehen, in 2021, wenn wir schon beim Ausblick sind, Finanzprodukte, die Bitcoin weiter finanzialisieren. Nein, sowas wie Bitcoin-backed Loans eben. Also in Amerika gibt es da schon die ersten Finanzkonstrukte und du hast einfach Bitcoin als perfektes Collateral und du nimmst dann einen Kredit auf und du bürgst mit deinen Bitcoins. Und du musst somit deine Bitcoins nicht verkaufen, wenn du nach wie vor, also sagen wir, du willst eine Firma gründen, du brauchst eine 500.000 Euro, um deinen Firmenplan durchzusetzen und du bürgst anstatt mit einem Anwesen oder sonst irgendwas mit deinen Bitcoin und du musst aber deine Bitcoin nicht verkaufen, wenn du eben erfolgreich bist und wenn du Einkommen generierst und diesen Kredit abstotterst. Und ich glaube, da werden wir extrem viel sehen und der Vorteil ist natürlich, dass du deine Bitcoins weiterhin appreciaten können. Also deine Bitcoins
werden und der Kredit immer weniger wird oder die Zurückzahlung immer weniger wird, weil Fiat dominiert halt schön inflationiert.
Genau, und wenn dir das dann irgendwie aufgeht, dann kannst du eventuell auch auf einen Schlag dann deinen Kredit einfach tilgen, falls das Sinn macht. Und ich glaube, das werden wir immer mehr sehen. Ich glaube, in 2021 werden wir da einfach mehr von diesen Produkten sehen.
Ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei 2 Stunden so zum finalen Abschluss diesen Jahres. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Was meinst du sind die Dinge, die Bitcoiner mit ihren Satoshis machen werden? Vor allem die Super Early Bitcoiner, die Cypherpunks. Was werden die mit ihren Satoshis machen? Was werden die sich kaufen? Woran werden die investieren? Was machen die? Was meinst du?
Ich glaube, die meisten werden auf den 21-Shop gehen und sich Hüte und T-Shirts kaufen. Naja, keine Ahnung, gute Frage. Also ich muss sagen, mir gefällt auch der Spruch von John Cavallos, Bitcoins want to be free. Es ist schon sehr, sehr alt. Heutzutage würde man sagen, Satoshis want to be free. Es ist wirklich schwer, seine Bitcoin nicht auszugeben. Also seine Satoshis nicht auszugeben. Es ist sehr, sehr viel schwerer, als man glaubt. Vor allem, wenn man mit Lightning rumspielt, man hat gewisse Channels offen. Ja. Ich habe einfach fette Channels gemacht. Jetzt bin ich krass. Wieder extrem reckless, weil im März war das noch alles, okay, nicht so viel auf Lightning. Jetzt ein paar Monate später, wir sind eben vom Crash im März bis jetzt sind wir bei 10x. Also wir sind quasi von 3.000 und ein paar zerquetschte auf 30.000. Also es ist so Daumen mal Pi, fast zehnmal so viel. Und ja, wenn ich irgendeinen coolen Bitcoin-Swag sehe und ich kann den mit Lightning bezahlen, dann sitzen die Satoshis schon sehr locker und ich glaube, man
aber sieht da einfach
die Geschichte sich wiederholen. Ja, ja, ich weiß
ich
schon,
meinte was jetzt, ich meinte jetzt weniger uns. Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt nicht so die Ultra-Cypherpunks mit, keine Ahnung, 10, 20, 50.000 Bitcoins auf der Seite. Aber die Cypherpunks, die so früh drin waren, die halt auch seitdem gehodelt haben, die das früh verstanden haben. Ich meine, du kannst ja wirklich auch im Bitcoin-Talk-Forum von 2009, 2010, also vor allem 2010, kannst du halt Posts lesen, wo auch damals schon Shitcoins verstanden wurden, wo halt auch ganz klar verstanden wurde, welche Implikationen Bitcoin auf die Welt haben wird.
Ja, klar.
Austrian Economics schon diskutiert wurde
aber das, 2010. Aber das ist genau mein Punkt.
Es
ist
was die Leute, die seitdem gehodelt haben, ja, aber die Leute, die seitdem hodeln, was machen die? Meinst du nicht, dass die sagen so, ey, ich find's geil, ich möchte, dass wir Beamen haben? Ich investiere jetzt in die Forschung von Beamen oder was weiß ich was?
Ich glaube schon, dass das passieren wird, aber ich bin auch der Meinung, es hat sich nichts geändert. Es sind nur die Zahl der Satoshis haben sich geändert, aber ich glaube, an der Kaufkraft wird sich nicht viel ändern. Ich werde in 10 Jahren zurückschauen und denke mir, okay, das 21 T-Shirt habe ich mir um wie viele Millionen Satoshis nochmal gekauft? Und da geht es jetzt allen gleich, die eben zurückschauen und sich diese Alpaka-Wollsocken gekauft haben und so weiter und so fort. Aber die meisten Bitcoiner, die wirklich es geschafft haben, durch das Größte durchzuhodeln, die gönnen sich durchaus was und kaufen sich dann eben eventuell ein Haus oder
eine Yacht
oder was auch immer. Ich glaube, die meisten, die meisten, die eben so einen ganzen Zyklus durchmachen, die sind schon, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich wirklich einen Lamborghini oder sonst irgendwas High-Time-Preference-mäßiges kauft. Und wir haben das ja auch schon gesehen, dass die ganzen Firmen, die im Space sind, wurden alle von Bitcoinern gegründet und wurden alle mit Bitcoin-Kapital, fast alle mit Bitcoin-Kapital gegründet. Also das sind wirklich einfach Leute, die dann das Startkapital hatten und sie können sich sowieso nur rund um die Uhr mit Bitcoin beschäftigen. Warum soll man nicht eine Bitcoin-Firma starten? Und man startet dann eben eine Exchange, wie Bull Bitcoin das gemacht hat, oder eben ein Auto-DCA-Service oder eine Hardware-Wallet oder was auch immer. Und man sieht das nach wie vor, oder? Man sieht das mit Spectre, man sieht das einfach. Ich bin eben der Meinung, man hat da sowieso keine Kontrolle drüber, weil der Superorganismus Bitcoin, der kontrolliert die Bitcoiner in diesem Maße, dass einfach alle machen, Gehirnzyklen übernommen werden und man ist komplett besessen von Bitcoin und kann eben Bitcoin eigentlich nicht besitzen. Das ist für mich die
Man wird schönste. Von Bitcoin besessen.
Genau, man wird besessen, aber man kann die individuellen Satoshis nicht besitzen und das ist das schönste Paradox für mich das schönste Paradox und für mich im ganzen Space. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Beim nächsten Cycle, ein paar Bitcoiner werden sich sicher auch jede Menge Freiheit kaufen, im Sinne von, wenn du wirklich der Meinung bist, jetzt zahlt sich's aus, dann nimmst du ein paar Prozent von deinem Stash und wenn dir das 2 Jahre, 3 Jahre Freizeit bietet und du deinen Fiat-Job kündigen kannst, warum sollte man es nicht machen? Es gibt genügend Bitcoiner, die das gemacht haben und aus dieser Auszeit da geht man dann halt mal ein paar Monate irgendwo hin und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und nach 3 Tagen ist einem eh langweilig und 6 Monate später hat man die Firma gegründet und keine Ahnung, lötet irgendwelche Hardware-Wallets zusammen oder was auch immer dann gebraucht wird. Und ich glaube, das wird einfach so weitergehen. Ich glaube, die Produkte Und die Firmen, die es brauchen wird, die werden sich ändern. Also die letzten Jahre waren jetzt geprägt von Fiat, Bitcoin, On- und Off-Ramps und natürlich von jeder Menge Shitcoinerei. Jetzt in letzter Zeit zum Beispiel haben wir gesehen, sehr viel im Hardware-Wallet-Sektor. Und ich glaube, in Zukunft werden einfach eben Finanzprodukte kommen, Multisig-Solutions kommen, gewisse Dinge, die
ich glaube auch viele Bitcoin-Banken. Bitcoin-Banken werden wir sehr viele sehen, weil ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass 80% der Menschheit wird nicht dazu in der Lage sein, Self-Custody zu machen.
Ja, aber ich glaube, es ist eben auch Platz für komplett neue Konstrukte, die nur auf Bitcoin funktionieren. Ja. Multisig ist das perfekte Beispiel. Also ja.
Collaborative Custody.
Du musst eben nicht Self-Custody oder Custodial Wallet dich entscheiden. Du kannst, wie Casa das gemacht hat, auch Collaborative Custody Multisig-Lösungen eingehen und es auch mit verschiedensten, wie wir gesehen haben, auch vor 3 oder 4 Folgen, die Discrete Lock Contracts. Es gibt gewisse Transaktions- und Finanzkonstrukte, die sind nur auf Bitcoin möglich. Also die sind in der Fiat-Welt wäre das einfach niemals möglich. Und mich würde es nicht wundern, wenn auch eben gegen Ende von 2021 die ersten Firmen und auch Businessmodelle sich um das herum auftun. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel CoinJoin, weil CoinJoin ist ein Service, das in Bitcoin verdient. Du zahlst eben prozentuell Fees auf deine Bitcoin. Es ist ein Privacy-Service und das gibt es in der Fiat-Welt nicht sowas. Es ist, siehe BISC auch, oder? BISC ist auch
so eine Idee. Das nennt sich, Geldwäsche.
Jein, weil es gibt eigentlich nichts, was eben da non-custodial ist oder irgendwie
vertrauenslos
ist. Also es ist
nicht vertrauenslos.
Es ist nicht vergleichbar mit einem Kommunikationsprotokoll, weil was da eigentlich passiert ist, dass Nachrichten hin und her geschickt werden und das zu vergleichen mit Geldwäsche ist schon wieder so Fiat-Gedankengut, oder? Es sind Nachrichten hin und her geschickt werden.
Du hast recht.
Ja, wie auch immer.
Gigi, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben heute wirklich mal eine sehr lange Folge gemacht. Aber hey, zum Ende des Jahres, mit dem Jahresausblick, mit dem extrem bullischen Jahresausblick, hat sich das auch, oder ist es, glaube ich, auch okay, dass wir mal so lang gebraucht haben. Ich finde, es hat mega Spaß gemacht. Wenn ihr das auch geil fandet, unsere Konversation und die News und alles und sowieso grundsätzlich geil findet, was wir über 21 machen, dann hinterlasst uns auch mal ruhig eine Bewertung, hinterlasst uns einen Kommentar in eurem Podcast-Player. Das hilft uns weiter, das hilft Bitcoin weiter. Ist das gut für Bitcoin?
Alles gut für Bitcoin.
Alles gut für Bitcoin. Also auch Negativkommentare sind gut für Bitcoin. Hinterlasst die
Löscht den Podcast, unsubscriben, resubscriben, App deinstallieren, wieder neu installieren. Handy weg.
Alles gut für Bitcoin.
Facebook löschen. Coinbase löschen. Nein, aber auch eben, sagt uns auf Twitter Bescheid, kommt zu uns in die Gruppe, sagt uns in der Gruppe Bescheid, was euch gefallen hat, diese Saison, dieses Jahr, die letzten 21 Folgen, die letzten 12 Monate. Und was wir besser machen können, eben was euch besonders gefallen hat, was ihr mehr sehen wollt. Und nochmal der Aufruf, wie gesagt, wenn ihr motiviert seid, eventuell beim Newsfeed mitzuhelfen oder bei der Gruppenmoderation mitzuhelfen, gebt uns Bescheid, meldet euch einfach direkt bei einem von uns und dann lassen wir es gemeinsam krachen im Jahr des Bitcoins 2021.
Yes! Und es startet in 2 Tagen. Es sei denn, wir müssen das alte noch verlängern, aber ich glaube, die 30 schaffen wir noch.
Ja, bis dahin, die letzten Tage 2021, immer fleißig weiterhin Satz stapeln, verschlüsselt immer brav eure Backups, lasst Nodes laufen und so weiter und so fort.
Geil.
Und guten Rutsch an alle.
Guten Rutsch. Ciao, Gigi.
Tschüss. Or if you don't buy Bitcoin, you're going to be poor.
And that comment really angers me, is have fun being poor.
Yeah, exactly.
That comment really angers me, is have fun being poor. Have fun being poor.
Listen, to anybody who's upset that we keep using the have fun staying poor meme, first of all, you can have fun staying poor. Second of all, we've tried everything, dude. I mean, I've been in this for fucking 6 years. I can't even tell you how many of my own hours I've spent with friends, with family, with people online trying to explain, you know, just to be ignored, just to be told I was the one who was wrong. And if you look around at reality, I'm not wrong. I'm really fucking right. I'm as right as a person could fucking be. Okay? I don't understand why you can't fucking see that. There's no reality where Bitcoin sort of halfway wins. It either wins or it loses. And right now, it's fucking winning. Like a motherfucker. Get just a little bit, man. Just what the fuck is wrong with you? Why don't you care about yourself? Huh? Why won't you let us save you? Why do I care about your life more than you care about your own fucking life? Why? Because you want to have fun staying poor. I hope you do. I hope you have a lot of fucking fun.